Hast du jetzt?
So, ja, ja, ich habe jetzt gedrückt und läuft jetzt, ja, ja.
Also, wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Wenn ich wadere, dann bitte entschuldigen.
Ja,
will
ja.
Will noch jemand was zu trinken?
Ja, ja, ich brauche eigentlich eine Fassbrause.
Du brauchst eigentlich eine Fassbrause?
Ja, ich mach schon mal hier ein bisschen Ruhe da hier hinten.
Du nimmst noch eine Cola?
Ist ja sonst ja. Ein bisschen laut hier.
Okay. Achso, und der Andi kriegt ein Bier.
Geil.
So, der Andi, unser...
Unser Gast.
Unser, nee, ja.
So.
Haha, verarscht.
So.
Das ist aber keine Fassbrause.
Nee.
Achso.
Das ist die Cola für den Klaus gewesen.
Ja, der Klaus. Ja. Der Schüchtern. Der Schüchtern.
So.
Nichts. Ah, ja, komm, jetzt mal hier.
So, ich will auch noch eine Fassbrause. Moment.
Ja. Ich sag trotzdem schon mal Hallo, würde ich sagen. Zum siebten Geek-Stammtisch. Das ist der Kühlschrank. Also der Dirk im Kühlschrank.
So.
Hallo Dirk.
Hallo.
Hallo.
Und dabei heute der Klaus.
Hallo.
Ganz
kurz, ich bin die drei, ne?
Ja. Ja. Ja, Klaus, magst du, wir haben, Rat und so haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Also wir haben wieder mal keine Fehler gemacht.
Yay. Ja, scheint so.
Ja, ja. Ja, ich würde sagen, machen das wie beim letzten Mal auch. Klaus, erzählt mal so ein bisschen, was er so macht.
Genau.
Dann
ja,
schieß los.
Klaus, auch Softwareentwickler, wie ja alle Gäste bisher hier, jetzt seit einem guten, über einem halben Jahr bei Putpat TV hier in Köln. Musikfernsehen im Internet. Hab studiert bei IBM, da sehr viel Java und Server gemacht.
Enterprise.
Yeah. Ja, das ist geil, wenn du dann 2 GB Notebook hast und 2 GB RAM im Notebook und du darfst erstmal so einen Application-Server und einen Eclipse starten, das macht keinen Spaß.
Ja, mit SSD ist das auch alles easy.
Gab's nicht für Studenten. Nee.
Schade.
Ja, genau, und dann über Umweg Ops-Management Consultant bei Microsoft.
Du hast doch die ganze Scheiße gemacht.
Und dann noch 3 Monate Versicherungssoftwareentwicklung. bin ich dann über den Bodo, mit dem ich mich dann mal unterhalten habe, wie sehr mich das doch bei der Versicherung so ein bisschen ankotzt. Und er meint so, ja, bei uns sind Stellen frei, bewerb dich. Dann saß ich eine Woche später da und 2 Wochen später hatte ich einen Vertrag unterschrieben.
Cool. Ja. Ja, das... Geil.
Und jetzt darf ich Ruby machen.
Versicherungssoftware, das ist ja wirklich, das stelle ich mir wirklich schlimm vor.
Ja, vor allem, du darfst so ein Release anmelden, so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Also, ich glaube, das, woran ich gearbeitet habe, das ist immer noch nicht released.
das heißt so, das war ja so der Java-Kontext, hast du gerade gesagt. Und bei Putbat geht's in welche Richtung? Was ist da so dein... tägliches Brot?
Mein tägliches Brot ist in letzter Zeit sehr viel Backend. Hab ein bisschen angefangen mit HTML, JavaScript, einem Facebook-Client für Putpat, den du als Page einbauen kannst. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit sehr viel Backend.
Ruby.
Dann, Ruby, ne? Ja, okay. Ja, zum Glück.
Ja.
Ja.
Gibt es da irgendwas Besonderes zu berichten?
Ja, gerade relativ großes Projekt. Also es ist sehr viel gewachsene Software. Also da ist Ruby seit Jahren schon im Einsatz. Und jetzt werden mal so ein paar große Moloche, die da gewachsen sind, wo unterschiedlichste Systeme Datenbankverbindungen brauchten und alle auf irgendwelchen Shares basiert haben. Also ja. So, wenn da mal irgendwas knallt, dann knallt es richtig. Und jetzt sind wir dabei, das alles mal mit der großen Pickaxe durchzugehen und kleine, schöne Services zu machen mit wohldefinierten Nachrichten. Und wenn wir mal sagen, wir haben irgendwo einen Engpass, dann schieben wir 2 Amazon-Instanzen hoch und können noch Leistung dazuschalten. Also,
cool. Ihr lauft auf AWS oder?
Nee, wir laufen im Datencenter in Düsseldorf bei Level 3, was auch unser CDN ist. Und
also nur Cloud für On-Demand.
On-Demand, genau. Also wenn irgendwo mal was abverlangt wird, dann können wir sagen, wir schieben auf AWS.
Okay, cool. Ja, Ruby, seid ihr dann bestimmt schon auf 2.1, also auf 1.9
ja.
Bestimmt schon? Ne?
Ja. Keine 1.8-Installation.
Nicht?
Nein.
Schade. So viel Spaß mit.
Da habe ich ja gestern mit angefangen.
Ganz kurz, bevor wir da in die... Warten wir nicht noch eigene Sachen?
Eigene Sachen. Oh ja, wir hatten ja eigene Sachen, richtig. Die habe ich völlig falsch. Ja,
siehste.
Genau. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Ne? Dirk hat mir gesagt, dass sich jemand aus Polen gemeldet hat,
genau.
Der den Geek-Stammtisch hört.
Total toll findet. Er versteht nicht alles, aber grundsätzlich findet er das super.
Ja.
Und der ist von shellycloud.com. Das ist so ein Plattform-as-a-Service-Anbieter wie Heroku und Konsorten in Europa gehostet, also hier Irland.
War mir nicht bewusst, dass es das gibt.
Mir auch nicht. Leider habe ich halt irgendwie jetzt gerade kein Projekt rumfliegen, was man da dort mal drauf ausprobieren kann. Aber wenn das jemand von euch hat, die freuen sich bestimmt über Feedback.
Link in sah
ganz cool aus.
Link in
und,
den Show-Notes,
genau, der Link gibt's da und wenn da jemand ausprobieren möchte, ja, gerne.
Dann fand ich es ganz spannend, dass so, ich glaube, in der letzten Woche jemand ein paar Issues angelegt hat zu unserem GST-Kitchen Podcast Publishing Like a Coda Projekt gemacht haben. Ein paar Bugs aufgezeigt und noch so ein bisschen Geek-Stammtisch-spezifisches Verhalten irgendwie berichtet und das haben wir soweit, also habe ich soweit auch ausgebaut und
du hast Tests hinzugefügt,
ich habe Tests hinzugefügt.
Yeah.
Nee, noch nicht viele, aber wenigstens ein bisschen, also vor allem, wenn jetzt anfangen Leute das zu benutzen, dann sollte man vielleicht doch mal anfangen, ja, genau, mal zu schauen, dass man den Kram dann fixt und testet. Ja, ja, hat mich auf jeden Fall sehr überrascht und auch ein bisschen gefreut, dass es da Leute gibt, die das haben wollen. Ich bin immer ein bisschen irritiert bei den RubyGems-Download-Zahlen. Das kann ja, das müssen ja irgendwelche Mirrors oder Checks sein, weil da sind ja hunderte von Downloads von diesem.
Ja, das kann unmöglich
das
sein.
Das ist eigentlich, also ich bin da immer irritiert. Also auch bei dem anderen Kram, den ich so gemacht habe, den garantiert keiner benutzt und vierstellige Download-Zahlen hat. Das
kann es eigentlich nicht sein. Naja. Ja, und es gibt den Geekstammtisch jetzt mit Kapitelmarken
genau, letzten Mal. Heimlich eingeführt.
Wow. Genau. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Müssen wir noch so ein bisschen auch so an der automatischen Extraktion aus den Shownotes arbeiten, aber grundsätzlich gibt es Kapitelmarken.
Ja.
Und auf der Webseite haben wir jetzt den Podlove-Player eingebaut, wie sich das gehört.
Ja.
Das Podlove-Projekt.
Das macht ja auch im Zusammenhang mit Kapitelmarken dann auch dann Sinn, ne? Wenn wir uns dann selber nicht drum kümmern müssen.
Genau, der zeigt ja einfach an, man kann da durchspringen, da wird dann das MP4 genommen, ne? Oder das MP3?
Ja, also ich habe das, ich hab das jetzt letztens mal geändert, weil irgendwie gab es Probleme im Chrome mit dem MP3, also mit dem MP3-Version und dem Podlove-Player und den Kapitelmarken, dass die irgendwie so 20, 30 Sekunden off war. Habe ich dann irgendwie keinen Bock gehabt, das weiter zu debuggen, habe das mit dem MP4 ausprobiert und das lief dann halt ohne Probleme.
Zieht er sich die Kapitelmarken dann eigentlich aus dem Audio-File, wird die raus oder müsst ihr die nochmal dazulegen?
Okay, die stehen dann da drin.
In diesem Pritlove, Podlove,
genau. Simple Chapter.
Genau, Simple
Chapter. In der so Simple Chapter Spec.
Okay, genau. Cool. Ja, also die liegen im Feed. Wir ziehen die dann aus dem Feed raus und schreiben die dynamisch mit ins HTML. Und dann zieht sich der Podlove-Player das halt aus dem HTML.
Ja, cool.
Ja, genau. Und das so von wegen Browser und Format und so. Also man kann halt mehrere Audio-Formate angeben für das gleiche Objekt. Ja, dass du sagen kannst, nimm das, was dir gefällt. Also entweder MP3, MP4 oder Opus. Da hatte nämlich jemand mal angefragt, ob wir nicht auch Opus machen, so um richtig so der Vollständigkeit halber auch geekig zu sein. Hatte ich jetzt heimlich dann auch in der Afonic Production auch angemacht. Nur die ersten 2, 3, 4 Folgen fehlen noch. Die müssen wir mal noch da reinwerfen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch einen Opus-Feed, weil wenn schon, dann muss irgendwie alles da drin sein.
Genau.
Genau, da gibt es dann also dann hoffentlich dann demnächst dann noch den Opus-Feed und dann halt auch so für die, wo ist Opus eigentlich? Firefox oder so? Ist das da irgendwo
ich
so diese
nicht, dass schon irgendwo drin ist.
Hardcore, also da ist Open
aus der Mumble bist
in der Beta? Aber, ja. Nee, ich meine, das ist irgendeinem Browser wäre es, glaube ich, drin, so als das spreche ich. Naja, auf jeden Fall sollte damit halt das ganze Spektrum irgendwie abgedeckt sein. Ja. Ne?
So, das ist auch genug
zum dazu.
Geekstammtisch, jetzt wieder zu Ruby.
Zu den schönen Themen, ja, genau.
Also ihr benutzt noch Ruby 1.9 bei?
1.9, 1.9.2 teilweise noch und 1.9.3, ja.
Oh. Okay.
Oh, das ist ja...
Gut, die aktuelle Version von Ruby ist ja, wir haben wahrscheinlich alle mitbekommen, Ruby 2.0, wir haben jetzt irgendwie länger nicht gesendet, ne?
Nee.
Ist irgendwie dran vorbeigegangen. Das ist, wann ist das rausgekommen? Pünktlich zum 20. Geburtstag, ne?
Ja,
24.
Genau.
Und da fand ich mal wieder beeindruckend, wie schnell die Community alle Tools nachschiebt. Also RVM war
kaputt.
Ja, aber war sofort da, dann kaputt und dann aber auch ganz schnell irgendwie gefixt. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis es komplett rund ist, aber man konnte es auf jeden Fall im Grunde irgendwie 2 Stunden danach mit RVM installieren.
Ja, ich habe mir trotzdem erstmal alle meine Rubies kaputt gemacht.
Ja, ich mir auch.
Wegen irgendwas, keine Ahnung warum.
Okay.
Aber dank RVM ist das ja auch relativ schnell wieder hergestellt alles.
Ja, obwohl mein 187 hat dann erstmal nicht installiert, da habe ich erstmal ein bisschen Panik bekommen, aber es ging dann nachher alles. Ja, und auch irgendwie Debugger gab es noch ein Problem, das ging aber auch super schnell, dass es gefixt war.
Ja, ja.
Ja. Jo. Das auf jeden Fall.
Ja, obligatorisch Rails-Projekt angelegt und geguckt, wie lange es dauert, den Webbrick zu starten. Ja, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht wirklich, also es soll ja angeblich deutlich schneller sein, deutliche zweistellige Prozentzahlen schneller, so was das Loading angeht. Aber ja, ich habe jetzt so gefühlt, ist es schneller, aber.
Hast du eine leere Anwendung genommen oder jo. Mal wirklich eine Production? Okay, weil also. Ich habe es bei mir jetzt mittlerweile mal als Production, also bei mir lokal, ja. Als Standard-Ruby und also ich merke, Rails-Anwendungen starten deutlich schneller.
Okay,
also vor allem, wenn es halt was Großgewachsenes ist und der Speicherverbrauch ist irgendwie, ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber es ist auf jeden Fall geringer, weil dieser neue Bitmap-Garbage-Collector scheint dann wohl doch ein bisschen besser zu laufen.
Cool. War es viel Arbeit, das irgendwie an den Start zu bringen lokal?
Nö, gar nichts. Also ich habe nichts an den Projekten geändert und war irgendwas mit irgendwelchen nativen
aber
Gems?
War das nicht, war das nicht so, dass die Rails, ah nee, du bist ja noch nicht auf Rails 3.2, ne?
Hast du gesagt? Bin ich auch.
Weil, war das nicht so, dass in dem kommenden 3.2.13 irgendwelche Ruby 2.0 spezifischen Sachen noch gefixt werden?
Ja, irgendwelche Optimierungen. Also ich bin noch nicht auf irgendwelche Bugs gestoßen.
Ah, okay, sein, ich meine, es wäre ein Bug gewesen. Ja, ich weiß nicht mehr
so. Okay, aber man kann, also es ist auf jeden Fall ein lebendes Projekt mit gewachsener Codebase.
Ja.
War vorher auf 1.9, jetzt auf 2.0 und du hast im Grunde nichts machen müssen.
Genau.
Ja, ja.
Das ist doch schon mal gute Nachricht.
Ja. Also ich hab gesehen auf Twitter, Konstantin Hase ist noch irgendwie auf Sachen gestoßen irgendwo. Ja, wenn mit der Option und du das startest und du das in dein Ruby reinkompilierst, dann ist es nicht mehr kompatibel.
Gut, dass der auf Sachen stößt.
Ja.
Ja. Ich habe dann 24, das ist ja schon letzte Woche. Naja, egal. Genau, ich habe dann irgendwie jetzt am Wochenende, glaube ich, wollte ich mir mal so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, wie ich darüber gestolpert bin, hier so Ruby 2 und D-Trace Support, so ist ja da, sind ja, also es gab ja vorher schon Probes, also D-Trace Probes für Ruby, aber halt nur so ganz, ganz einfache und mit 2.0 sind da ja so irgendwie ein paar Dutzend Probes irgendwie dazugekommen. Also ich habe jetzt noch nicht so mega viel mit D-Trace vorher gemacht, dieses dynamische Trace Ding, ich weiß gar nicht genau, wie man das am besten so komplett umschreibt. Auf jeden Fall kann man damit ganz nett Ruby bei der Arbeit zu gucken. Also so diese beliebten einfachen Beispiele, irgendwie zähle mir irgendwie, wie oft bestimmte Objekte gebaut werden oder allgemein so Objekt-Lifecycle-Tracking, um irgendwie zu schauen, weil das bei bestimmten Abläufen, wenn man irgendwie da, keine Ahnung, wenn man das halt debuggen möchte oder Performance irgendwo untersuchen möchte, dann kann man das relativ cool mit D-Trace machen. Vor allem, weil man sich auch so an laufende Prozesse so dranhängen kann und denen dann halt bei der Arbeit zuschauen kann. Da gibt es auf jeden Fall so ein paar Artikel, die muss ich nochmal raussuchen, die ich da gefunden hatte. Jetzt nicht unbedingt Ruby 2.0 spezifisch, aber ja, also da kann man ein bisschen Spaß mit haben.
Ja, im Grunde D-Trace ist, man kann so auf alles Mögliche lauschen, ne? Irgendwie, wie oft wird ein Parser aufgerufen, eine
Klasse. Ja, das ist halt irgend so ein Kernel-Level-Feature. Ja. Ne? Also du kannst halt da klassischerweise kannst du dir da halt mit angucken, wann ein Prozess einen bestimmten Syscall gemacht hat und so ein Kram.
Ne? Und Speicherverbrauch. Also ne, für alle, die es nicht wissen, das ist ja mit Xcode kommt ja ein ziemlich geiles GUI für D-Trace
mit. Ja, der Instrumenter.
Und da,
ich habe es aber nicht hinbekommen, also Instrumenter ist total komisch, ich mache ja nicht viel mit Xcode, ne? Also ich kriege es da gestartet und ich kriege auch Ruby dann damit gestartet so und dass ich da, also nein, also gestartet meine ich halt einen Prozess, den du dann dir anschaust. Hab dann halt so eine Custom-Instrumente dann hinzugefügt, um mir halt irgendwie Objektallokationen irgendwie mal zu zählen.
Ja.
Hab's aber nicht hinbekommen, dass er das irgendwie anzeigt, sinnvoll. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
Wahrscheinlich nur, weil es eine GUI hat, heißt es nicht, dass es einfach zu verwenden
ja,
ist.
Ja, ne? Also richtig. Aber die meisten Sachen, da brauchst du auch nicht wirklich viel GUI für. Ne? Also ja. Wenn du wirklich was Einfaches dir anschauen möchtest zum Debuggen, dann reichen normalerweise halt auch, also reicht auch der D-Trace-Client auf der Konsole dafür. Ne? Ja, aber es macht auf jeden Fall Laune, damit rumzuspielen. Und es klappt halt, hat auch direkt geklappt, ohne irgendwas speziell irgendwie machen zu müssen. Ne?
Sind jetzt mittlerweile auf einem Level von Java VM Tools? Also da kannst du dir ja wirklich jeden kleinsten Fu anzeigen lassen.
Ja, keine Ahnung. Also ich kenne mich halt mit diesen, mit dem aktuellen Stand der Java-Tools halt nicht aus.
Nicht?
Nee, nicht wirklich.
Nicht up to date geblieben.
Nee. Aber mit D-Trace ist das so ein ganz guter Ansatzpunkt, weil du halt wirklich halt so komplett von Kernel bis hoch zu deiner App halt alles mit dem gleichen Tool eigentlich anschauen kannst.
Ja, die Tools werden auf jeden Fall mächtiger.
Ja.
So ein bisschen in die Richtung geht ja auch dieses Tracepoints-Feature von Ruby 2.0.
Ja, richtig, richtig.
Wobei, also es gab es ja wohl vorher auch.
Was sind denn Tracepoints, Dirk?
Ja, das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Es ist wohl so, dass man sich in Ruby-Events einhängen kann. Also man kann Ruby-Events abfangen. Und Ruby-Events bedeutet halt sowas wie, wie oft ist eine Klasse definiert worden, eine Methode definiert, ein Methoden-Call dispatched worden oder dergleichen. Und das kann man halt mit diesen Tracepoints irgendwie relativ elegant jetzt aufsammeln.
Aber diese Tracepoints sind halt innerhalb von Ruby, ne?
Ja, genau, also sind innerhalb von Ruby.
Kein externes Tool oder so, sondern...
Nee, das ist Tracepoint heißt die Ruby-Klasse dazu.
Ah.
Und das gab es wohl vorher auch. Wusste ich auch nicht. Aber das war irgendwie vorher komisch. Und jetzt ist es halt irgendwie in cool neu gemacht worden. Und dazu habe ich irgendwie einen relativ kurzen Blogpost, aber der das mal so als Middleware implementiert hat, in der Rails-App, also in der Rails 4-App.
Mhm.
Und da kriegst du dann halt, wenn du da einen Request dran machst, sieht man halt relativ gut, dass, was alles so passiert ist, welche Methoden aufgerufen worden sind, wie oft die aufgerufen worden sind, auf wem die aufgerufen worden sind. Mhm. Das ist, glaube ich, kann man so was so in Introspection angeht von Ruby und Rails Apps in Zukunft noch ein paar ganz geile Sachen erwarten oder auch machen.
Ja.
Ja, da hat ja dieser Peter Cooper hat ja so ein Walkthrough gemacht zu Ruby 2, wie er das schon zu 1.9 gemacht hatte und da geht er wohl, da geht er auch irgendwie detailliert drauf ein.
Ja, der ist ja schon fertig.
Der Walkthrough ist noch nicht fertig. Nee. Doch. Echt? Das Video ist schon fertig? Ich dachte, also was ich letztens gesehen habe, sind halt...
Ich hätte hier liegen.
Ah, okay. Was ich nur gesehen hatte, waren halt diese Slides, die da mal so rausgehauen hat. Ne? Aber dass der jetzt insgesamt schon fertig ist, ist auch ziemlich cool. Das können wir uns eigentlich mal so stückchenweise mal... Also, wie lang ist das? Das war beim 1.9 waren es irgendwie 3 Stunden oder so, glaube ich.
Ja, das sind jetzt erstmal so Häppchen. Warte mal, lass mich hier mal durch meinen Ordner scrollen.
Oder? Also für 1.9 fand ich das relativ cool. Ich habe es leider erst zu spät gefunden, sodass mir das dann nicht mehr so viel gebracht hat. Ich glaube, ich habe es trotzdem...
Also du hast
mitgenommen.
Du hast ja so ein Intro-Video und dann hast du einmal so einen kleinen echt Best-Bits-Happen und dann die sind dann so fünf Minuten zu einzelnen Features, also so Lazy Enumerations.
Bisschen kleiner
und,
geworden. Cool.
Und so, also nicht so super in Detail wie alles, sondern wie so 10-Minuten-Happen.
Ja, können wir uns vielleicht mal reinziehen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So mittags so. Ja, nee, cool. Ich wollte eigentlich, ich hatte mir jetzt hier nur aufgeschrieben, dass es diese Slides gibt mit dem The Best Bits.
Aber wenn man da dann
mittlerweile sprudelt das Ganze nennt es ja über mit, was ist neu in Ruby 2.0.
Ja, aber ja, das ist doch cool.
Ja, dann, hier sind ziemlich viele Ruby 2.0-Dinger, ne? Ich meine, gut, das ist ja auch ein wichtiges Ereignis. Oder wie Mats sagen würde, irgendwie der The Happiest Release. Nee, was hat er gesagt in seinem...
Ja, ich glaube...
Genau, auf diesem...
Vasa, oder?
Vasa, ja, genau, oder so heißt diese Konferenz da von Heroku, wo er so eine knapp halbe Stunde Talk gegeben hat, so Ruby 2 und... Ja, kann man sich anhören. Mats ist immer ganz lustig, vor allem wenn er dann über seine eigenen Witze lacht. Das ist immer voll geil. Also es ist voll lustig. Ja.
Und alle lachen mit.
Das ist so cool, wie der auch am Anfang sagt, so, ich bin total nervös und es ist voll doof, dass ihr hier nicht Japanisch sprecht, so, aber ich versuch's mal. Ist halt vom Inhalt her relativ. Ist halt nichts irgendwie Neues, ist aber halt irgendwie mal ganz schön, sich das mal
nochmal vom Chef selber anzusehen.
Vom Chef persönlich, genau.
Ja, und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass Mitte des Jahres Ruby tot ist.
Also ja, 187 ist ganz vorbei. Wichtig, im Juni wird 187, also es ist ja schon gedeprecated, aber es gibt halt noch nicht mal mehr Security Fixes ab Juni. Wird auch langsam mal Zeit.
Das ist richtig.
Also das ist ja seit 2010 schon raus mit Patches. Ich weiß gar nicht mehr genau. oder 2011, ich weiß gar nicht. Also irgendwie seit über 2 Jahren gibt es halt nur noch die wichtigsten Security-Fixes für 187.
Genau.
Und eigentlich will man das auch nicht mehr.
Nee, also, will man auch nicht mehr.
Genau.
Ich hatte ja das Glück, also mir hat irgendwie mal ein Studentenkollege Ruby angetragen und dann hatte ich mal kurz angeguckt, hab's also über Rails auch, hab's dann wieder ein bisschen liegen lassen und bin dann erst wieder dazu gekommen, als dann irgendwie 191 da war. Das heißt, wirklich mit 187 musste ich mich noch nie wirklich rumschlagen.
Ja, das ist gut. Ich habe damals mit 185 angefangen.
Oh. ich weiß gar nicht genau, wo ich da war. Ja.
Da kam so gerade 186.
Ja. Ja.
Gut, jetzt gibt es auf jeden Fall Ruby 2.0 mit vielen coolen Sachen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
Ja. Und immer noch mit Refinements.
Ja, experimentell, aber experimentell.
Ja, das ist, habt ihr das mal ausprobiert dann irgendwie? Dann kommt Experimental Riesen Warning, wenn du deinen Code starten willst. Und das ist, naja.
Ja. Ja, also in der aktuellen Fassung, ich weiß auch gar nicht genau, warum sie das irgendwie überhaupt reingenommen haben.
Weil Max es haben wollte.
Ja, okay, das mag ein Grund sein, aber so in dieser aktuellen abgespeckten Form ist das eigentlich auch relativ witzlos und also.
Vor allem, ich hab diesen Thread dann echt mal verfolgt auf dem Bug-Tracker, also hab mich dann morgens in der Bahn durchgelesen und dann war halt auch wirklich, irgendwann sagte der Implementer, der das Feature komplett gebaut hat, sagt so, ja, okay, hier Charles Nutter mit deinen ganzen Performance-Sachen und so, du hast recht, lass uns das nochmal überdenken, wir nehmen es raus. Und Mats sofort danach so, nö, ich möchte das haben.
Ja, ja. Aber was ich lustig finde, also ich meine, es ist ja wirklich ganz normal drin, ne? Du musst jetzt keine Flex beim Compilen setzen oder so ein Kram. Das, weil ich hätte das halt eher so gedacht, wenn das halt eh fertig implementiert ist, warum das nicht einfach so als Experimental Compile Flag irgendwo machen, dass du da irgendwie sagst, ich möchte das bitte mal in der Geschmacksstufe drin haben.
Ja, damit man es wenigstens auch komplett verwenden kann.
Ja, finde ich irgendwie.
Ja, also wenn du dir mal die Patches anguckst, da, also die SVN-Commits, das ist an so vielen Stellen, weil es geht in die Method-Lookup-Table und so tief in Ruby rein, du hättest so viele Flex in den C-Code reinhauen müssen.
Ich glaub, selbst SVN kann sowas wie Branch, keine Ahnung, wie hätte man das machen.
Nee, ich meine nur, es geht an einer Menge Stellen in den Ruby-Code, in den VM-Code rein und du hättest halt sehr viele if, bla bla, das Compile-Flag, dann...
ja gut, okay, das kann natürlich sein, ja.
Aber jetzt mit diesem aktuellen Scope, wo du halt sagst, in einem File... hol mir das rein, das bringt halt irgendwie dann überhaupt nichts mehr für die Use Cases, die sie auf der RubyConf beschrieben haben.
Das, geht das nicht sogar nur auf dem Main-Scope? Ich weiß gar nicht.
Also du hattest halt vorher war's auf den Lexels und jetzt hast du halt, vorher hast du auf dem Class-Scope, das war halt in der Class halt so, ja, benutzt Refinements.
Ach ja, genau.
Und dann hattest du quasi, dass du halt sagst, okay, hier ist ein Active Record Model oder so und da will ich das und das drin haben von Active Support zum Beispiel. Und jetzt geht es halt nur noch, dass du in deinem gesamten File sagen kannst, sondern gilt es für das gesamte File ab da, wo du es inkludiert hast.
Ja, also
sehr, sehr fishy.
Macht auf nicht jeden so Fall sonderlich viel Sinn, ja.
Ja.
Ich halte ja eh nicht viel von dem Feature, ehrlich gesagt.
Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll.
Also ich fand's in dieser ersten Designstufe halt ziemlich cool, dass du wirklich sagen kannst, so ja, in der Klasse benutze ich jetzt halt das Refinement, so dass du halt sagst, okay, Active Support nur an ein paar Stellen. Das war ja so der große Use Case der auf der RubyConf vorgestellt wurde, oder dass du halt auch sagen kannst, du machst zum Beispiel in RSpec dir irgendwelche geilen Matcher, dass du einfach irgendwie direkt gleich irgendwie überschreiben kannst, aber halt nur in diesem RSpec-Kontext für das eine Expect oder so.
Also für RSpec würde das tierisch Sinn machen, zum Beispiel.
Genau,
dass du halt diesen ganzen Schuttkram sparen. Ich habe letztens irgendwie 3 Stunden lang so ein Ding debuggt in RSpec, was dann sich herausgestellt hat, ein bekannter Bug war, aber es hat sich halt so versteckt in Magic, dass echt, also da könnte ich mir echt vorstellen, dass das
wird dann besser, ja?
Ganz praktisch sein. Also ich weiß nicht, ob die RSpec-Komplexität weniger wird, aber du hast zumindest nicht mehr das Problem, dass dann RSpec so tut, wie war das nochmal? Der hat irgendwie Sachen überschrieben, die implementiert waren in dem getesteten Objekt und aus der Fehlermeldung war halt nichts mehr von RSpec zu lesen, in dem Trace.
Ja.
Und eigentlich war es aber RSpec, was dann das Problem verursacht hat.
Okay.
Ne, und wenn du halt solche Sachen halt mit Refinements halt irgendwie ein bisschen besser kontrollieren kannst, dann kannst du halt, ich hoffe, dass du es dann sauber auseinanderhalten kannst an solchen Stellen. Also ich meine, RSpec wird immer noch, die ganzen Mocking-Kram, die werden immer noch üble Magic machen müssen, aber vielleicht ist das ein Ansatz, um so ein paar Sachen
halt nicht so, wie es jetzt im Moment ist, weil jetzt im Moment ist es halt ein
Auf der anderen Seite, bin ich ja auch eher der Meinung, man könnte große Teile von Active Support einfach in Core reinpacken. Ja. Oder wenigstens in die Standard Library reinpacken, so, dann hat man das Problem auch nicht. Ist sowieso schon de facto Standard.
Ja, okay, also, aber für Testing sehe ich es noch ein, aber auch da, wenn du dann irgendwie, je nachdem, was du da überschreibst, dann wunderst du dich, warum ist das hier anders als da. Ja.
Also momentan basiert halt das ganze Ökosystem darauf, ne, dass du sagen kannst, du inkludierst halt hier irgendwas und dein ganzes Verhalten ändert sich so, ne? Das ist so.
Ja. Ich fand auch die Use Cases, die ja da auf der RubyConf beschrieben wurden. Da gibt es ja einen ganzen Refinements Talk und dann halt so, ja, hier zeige ich jetzt mal ein paar Beispiele und da sind auch auf GitHub irgendwelche Code Snippets und so. Ja, hier, dann würde Active Support die 1.days Methode nur da an der Stelle und danach gibt es auf Fixnamen kein Days mehr. So, okay. Ja.
Okay.
Ja, stört mich jetzt weniger.
Also ich bin noch nicht ganz entschlossen, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich würde mich einfach mal ein bisschen überraschen lassen, wo die Leute, also außerhalb von, ich habe mir jetzt für den Talk mal so ein paar Use Cases einfallen lassen. Ich würde mich da einfach mal überraschen lassen, womit die Leute so ankommen und was so die Ideen und Konzepte sind, die da durch vielleicht so aufkommen. Ne?
Gut, aber okay, für Testing Frameworks, da kann auf jeden Fall was Cooles bei rumkommen.
Ja. Aber ja, wo du gerade sagtest, mit Standard Lib und Active Support und so, das sagt ja der Brian Ford, und jetzt heißt er anders, irgendwie, der hat ja geheiratet und naja, in seinem Ruby Design Process Ding sagt er halt, okay, wir haben gerade einen Major Version Shift und die Standard Lib ist einfach noch das gleiche. Mhm, weißt du, da hättest du Active Support reinnehmen können, da hättest du irgendwelche unnötigen Sachen rauswerfen können.
Also ich würde es auch nicht komplett reinnehmen, also es gibt ja unterschiedliche Ansichten, wie weit man das treiben sollte, aber so die ganzen Core-Extensions.
Ja, man hätte überhaupt die ganze Standard Lib mal aufräumen müssen, wie du sagst, Klaas, also. Ja. Da ist noch Kram.
Da gibt es auf jeden Fall dunkle Flecken.
Ja, Flecken? Und
braune Flecken.
Ja, ist das mit NetHttp, die irgendwie 5 verschiedene Base-Exceptions werfen können?
Ja.
Und so, und dann ist alles möglich. Ganz.
Wir fangen schon wieder an zu ranten hier. Genau. Das ist das Warmmachen.
Warm ranten.
Ja.
Cool.
Cool.
Was ist sonst in dem Umfeld irgendwie passiert? Dann,
Rails 4? Release Candidate 1 ist rausgekommen.
Oh, ja, stimmt.
Habe ich mich gewundert, das steht hier nirgendwo.
Ja.
Ach ja, es ist schon. Ach, der letzte liegt schon so lange jetzt her. Da ist das untergegangen. Ja, der Release Candidate 1 von Rails 4 ist raus. Wann ist denn Release-Datum?
Immer noch keins.
Gibt es keins mehr? Nee. Ja, soll nicht mal ein bisschen Zeit lassen, das ist schon okay.
Ja. Also ein bisschen mit rumgespielt. Was ich halt echt geil finde, ist dieses neue Postgres-Gem, wo halt alle möglichen neuen Datentypen, HStore und so nativ drin sind. Du kannst halt einfach, das habe ich halt an einigen Stellen, dass du einfach mal einen Hash in die Datenbank werfen willst und so, und der ist einfach nativ da drin. Und
okay, das ist cool.
Du bekommst einen Hash raus, ohne dass du nochmal YAML-Pass oder sowas drüber jagen musst.
Gab es nicht so ein ähnliches Feature auch in der aktuellen MySQL?
Ja, gibt es so einen Key-Value-Store, ne? Auch.
Ja, ja. Okay. Ich weiß nicht genau, ob das so ähnlich nett integriert ist wie bei
nicht
Postgres,
gesehen, cool.
Aber naja, dünnes Eis hier.
Was ist das, MySQL 6 dann? Oder 6.1? Keine Ahnung.
MySQL.
Ja. Ja, ja. Wollt mir das Rant-Fass?
Ja, das ist mir, glaube ich, zu groß.
Ja, das ist mir auf jeden Fall auch zu groß.
Ja.
Okay. Aber wo wir bei Release-Candidates für Rails sind, der für 3.2.13 ist der RC2 raus, ne?
Stimmt, heute gekommen, ja.
Ja, also das war dieser besagte, wo irgendwie Ruby 2 Support irgendwo ergänzt wurde oder offiziell wird, ich weiß gar nicht genau.
Und noch ganz viel anderer Zeug, das ist ja, Steve Klapnick freut sich ja da riesig, dass er der Release Manager ist und dass er da riesen detaillierte Liste, was da alles drin ist.
Ja.
Ja, ja, ja. Gut.
Das hast du aufgeschrieben hier, Dirk.
Das da, ja, genau. Mojimbo von
Tom. Er heißt Mojombo.
Mojombo. Von mir ist auch Mojombo. Tom.
Sagen wir einfach Tom.
Der Tom von GitHub hatte so einen Anflug von
Langeweile.
Ich glaube nicht Langeweile. Langeweile und wahrscheinlich totaler Abfuck über YAML und Security und so. Sich überlegt, wir bauen einfach ein neues Config-Format. Und hat Tommel ins Leben gerufen. Tom's Obvious Minimal Language.
Am Anfang war es ja noch Tom's Own Markup Language.
Ah, okay. Und jetzt ist es Tom's Obvious Minimal Language. ist so eine INI-inspired Konfigurationsgeschichte. Sieht eigentlich ganz cool aus.
Ja, finde ich auch.
Und also, so cool ist jetzt YAML ja nicht, um Konfigurationsdateien zu machen. Besser als XML. Und besser als Plain Text sicherlich, aber wenn es da irgendwas anderes gibt, was auch vor allen Dingen dem scheißegal ist, ob 2 oder 4 oder 18 Whitespace oder Tabs.
Ja, das ist eigentlich so schon fast das coolste Feature.
Native genau. Datum-Format.
Ja, also da sind schon ein paar nette Sachen drin, ja.
Ja, auch, dass man nicht irgendwie, wenn man verschachtelte Keys hat, die Eltern-Keys nicht definieren muss, sondern das macht er einfach von alleine.
Ja, ja.
Das ist ganz
ja.
cool.
Ja. Cool fand ich ja, dass er einfach nur die Spec auf GitHub geworfen hat und so, ja, schickt mir Pull-Requests und es hat irgendwie keine paar Stunden gedauert und dann waren schon die ersten Ruby-Parser. Auf Node gibt es, glaube ich, mittlerweile 20 oder so. Also schrecklich.
Ich finde es lustig, dass er immer so getwittert hat, dass er sich wundert, dass das so schnell geht in der Open-Source-Community. Aber ich meine, wenn man...
Ja, wenn man Mojombo ist, dann geht das halt schnell, ne?
Ja. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, ist ja schon mehr oder weniger auch zu benutzen. Ne? Also es ging ja dann jetzt relativ schnell.
Zwar, solange es noch nicht 1.0 ist, ist noch Moving Target, aber ja, der Ruby-Parser schien mir relativ, also den einen, den ich da gesehen habe, relativ vollständig.
Ja, schon viele davon mittlerweile. Also 2, 3 habe ich schon gesehen, die auf unterschiedlichen Parser-Frameworks aufsetzen.
Ja, genau.
Und
ja. So, für viele Leute wahrscheinlich auch, ich wollte mal immer mal einen Parser bauen, lass doch mal das Framework wollte ich nochmal ausprobieren.
Ja.
Und dann habe ich noch gefunden, der Tenderlove hat sich in einem relativ kurzen, knackigen Blogpost geäußert zu Klaas Iwal.
Du meinst kurz und knackig für ihn, also für seine Verhältnisse, oder?
Nee, so generell kurz und knackig.
Ah.
Lässt sich ganz, ganz knackig schön lesen, ist relativ überschaubar, ohne viel Blabla drumherum. Ja, auf jeden Fall im Kontext, so das ist ja mit auch wieder Rails, Security, dass da viel Class-Eval passiert, hat er sich dann nochmal dazu geäußert, dass man ja statt Class-Eval auch Define Method benutzen kann. Mhm. Was denn jetzt die Unterschiede sind. Und ja, Kern der Aussage ist im Grunde oder Kern seiner Nachforschung ist, dass Define Method auf jeden Fall schneller ist beim Definieren. Der Call der Methode ist im Grunde. Er ist ein bisschen langsamer, aber sobald halt in der Methode auch was gemacht wird, ist es halt egal. Mhm. Ja, das einzig Wichtige ist bei Define Method, da übergibt man ja ein Closure und das hält halt die Referenzen auf alle möglichen Sachen. Und wenn da große Objekte drin sind, dann werden die nicht vom Garbage Collector eingesammelt. Also wenn man dann werden die halt nie frei.
Alter Schwede, was der hier alles geschrieben hat.
Ja, der hat dann halt auch total geil das alles getestet und ein bisschen D-Trace drin und dann irgendwelche anderen Sachen und Timings.
Object, lohnt sich auf jeden Object Fall. Object Space.memsize of all.
Ja.
Ja, genau. Was es da so alles gibt.
Ja, so vor allen Dingen so auch wieder was Introspektion angeht, ein ganz interessanter Blogpost.
Da kann man wieder mal was lernen, ne?
Wachstumsrate des Speichers und all so ein Kram.
Genau. Und hat er schon Rails umgeschrieben, dass da sämtliches IBA weg ist und so?
Ich glaube noch nicht.
Aber was hast du wirklich, also er zieht ja kein wirkliches Fazit, ne? Er sagt so, das ist besser, sondern so ein It depends, ne?
Ja, ja, obwohl, für mich war das Fazit schon, also sieh zu, dass du Define Method verwendest und achte einfach darauf, dass du keine fetten Referenzen hast.
Das sieht ja auch immer ein bisschen cooler aus, ne? Als diese, hier sehe ich es auch gerade wieder, dieses Class Evil, bla 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 und dann halt so mit underscore file, underscore line, damit du dann den Backtrace dann, damit der richtig ist und so ein Kram, das
ist
schon ein bisschen fies, ne? Und vor allem, war das nicht jetzt auch einer der Probleme bei irgendeiner der letzten Rails-Security-Sachen?
Ja, genau.
Also,
deswegen, also das war ja einer der Hintergründe.
Ja.
Das finde ich halt sowieso mit diesem Strings rumreichen, wo dann Ruby-Code drin ist. Ja. So ist ja auch ERB aufgebaut. Da ist ja auch oder jedes Ruby-Template macht ja einfach einen String aus Ruby-Code und der dann irgendwann mal geevaled wird.
Ja.
Das ist
immer wieder cool. Ist jetzt auch nicht so mega verwunderlich, dass das langsamer ist. Ne? Also es ist einfach jetzt nur mal quantisiert, wie das.
Ja, nochmal erklärt, warum das so ist. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz interessant.
Ja.
Mal gucken, wann es einen Talk davon gibt.
Ja. Ach. Worst ideas.
Worst ideas.
Ever. Genau. Ja. Das ist auch vom Dirk hier, oder? Das sehe ich doch schon.
Was denn? Soa?
Ja, was ist denn Soa?
Soa?
Achso, das hatten wir doch schon mal.
Doch in der 5, kann man das nachhören.
In der 5, genau. Mit dem Oliver.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das hatte der Anime heute geschickt.
Mhm.
Da hat er auf jeden Fall User Voice, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Das Projekt, der Dienst, naja, wie dem auch immer sei, die haben auf jeden Fall eine relativ umfangreiche Rails-App anscheinend.
Das ist doch das Feedback-Teil, also das Feedback-System, was immer so auf den ganzen hippen Seiten so an der Seite dieser...
Namen außer Feedback.
Okay.
Ja, keine Ahnung, man kennt das ja immer nur, da ist so ein Feedback-Button. Okay, die haben auf jeden Fall eine Rails-App.
Warte mal, der Titel zu diesem Post ist ja schön, ne? Introducing Mutations, Putting SOA on Rails for, Achtung, Security.
Ja, man erinnere sich an den Talk von Oliver.
Ja.
Also in der 5 hat Oliver darauf hingewiesen, dass SOA Security bringt.
Ja, ja. Ich wollte jetzt nur mit dem Rails und Security, aber es hat keiner verstanden. Gut.
Ja, das war auch nicht witzig. Aber
die genau fixen doch ihre Löcher sofort, das ist doch schön.
Aber genau auf den Punkt geht er halt auch ein. Ne?
Ich habe jetzt auch schon 2 Wochen lang kein Fix mehr, ne? Also von daher.
Ich habe schon überlegt, ob Rails tot ist.
Keiner hat mehr eingebrochen. Naja, die haben auf jeden Fall das übliche Problem. Die haben eine fette Anwendung, haben irgendwie einen Haufen Models, da ist super viel Code drin, also diese Fett-Model-Geschichte mit irgendwie Callbacks und Callbacks und Callbacks, wo irgendwie sich Business-Logik drin versteckt. Und haben dann sowieso mal angefangen, so einen Service-Layer einzuführen, wie es ja im Prime-Stack, wir erinnern uns, glaube ich, an die 3. Postuliert wird, dass man so ein Service-Layer-Pattern verwendet und im Grunde die Controller nicht mehr mit den Models direkt reden, sondern über den Service-Layer. Ja, was halt irgendwie den Vorteil, also ne, die üblichen Vorteile hat, Business-Logik an einer Stelle gekapselt hin und her. Und was sie dann halt auch noch fixen wollten, ist das Problem, dass man irgendwie die Parameter halt dann immer im Controller nochmal gucken muss, was steht da jetzt genau drin und sich nicht sicher sein kann, was jetzt genau ist. Und eigentlich, wenn man an die Business-Logik kommt, dann will man schon sicher gehen, die Parameter, die man bekommen hat, sind so, wie man sie erwartet und nicht mal, dass man irgendwie großartig rum gucken muss, was drin ist und ob irgendwas illegal ist und irgendwelche Fehler werfen hin und her. Da haben sie dann dieses Mutations-Gem für ins Leben gerufen, was das im Grunde so in einem relativ interessanten Pattern wegkapselt. Also man hat im Grunde eine Klasse, in der schreibt man irgendwie Required-Parameter rein, welchen Typ die haben, ob die irgendwelche Bedingungen haben. Hier ist zum Beispiel mit Matches E-Mail regex und das Attribut ist dann halt E-Mail vom Typ String und dann auch ein paar optionale Parameter, die man übergeben kann. Und dann gibt es eine Execute-Methode und von außen ruft man das Ganze dann auf mit, also hier ist das Beispiel mit User-Sign-Up, Run, schmeißt die Parameter rein und die Execute-Methode wird nur ausgeführt, wenn diese, also wenn die Parameter der Definition entsprechen. Ansonsten gibt es halt einen Fehler.
Aber das, diese Klassen, die man dann erzeugt, die beschreiben Veränderungen auf den Business-Objekten.
Ja, das ist ein Service-Layer.
Ja, aber ist das wirklich der komplette Service-Layer? Weil ich glaube, hier geht es doch in erster Linie um das Bearbeiten von deinen Business-Objekten, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, also der Name macht dann auch Sinn, ne? Also von mutieren,
ja,
von verändern. Und ich hab den nicht durchgelesen, den Artikel,
ja,
aber wenn ich das jetzt hier so querlese.
Es ist dann, ist halt die Frage, wie viel Logik dann auf einmal in diese Mutationen fließt. Ne? Aber im Grunde sagen sie haben das halt als ihren Service Layer und da liegt die gesamte Logik drin.
Mhm.
Und halt aus den Callbacks, also nicht triviale Callbacks, sind dann halt weg.
Mhm. Und die repräsentieren, genau, hier sagen sie es nämlich auch, ne? Diese Mutation represent a change of state in our database.
Ja, was ja im Grunde Business-Logik ist, ne? Irgendwelche Dinge werden verändert.
Mhm. Ja, gut, manchmal musst du natürlich aber auch Sachen anzeigen, ne? Also manchmal hast du natürlich auch eine Darstellungsgeschichte, ne? Dass du Daten abrufen möchtest über.
Ja, ob die das jetzt auch darüber machen oder ob die da einen anderen Layer für haben mit einem anderen Gem, weiß ich nicht.
Wissen wir nicht.
Oh, das ist ja auch meistens eher trivial, ne? Also Daten, halt, da muss ein bisschen gefiltert werden, was kann angezeigt werden. Und wirklich spannend wird es ja erst beim Mutieren.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, wobei ich glaube, das Anzeigen ist auch nicht ganz ohne, ne? Also
je nachdem, wie komplex deine Filter sind, dann willst du.
Ja, klar.
Aber das geht dann natürlich auch dann da wieder mit. Naja, ist auf jeden Fall ganz interessant, dass da Leute in dieser Richtung irgendwie weiter. Mhm. Auch für Rails konkret Dinge bauen, ist sicherlich mal ein Blick wert. Ob das jetzt für jeden immer passt, ist eine andere Frage, aber man kann sich bestimmt das eine oder andere als Inspiration da abholen.
Ich wollte gerade sagen, also zur Inspiration ist das, glaube ich, absolut empfehlenswert.
Naja, und was der Security-Anteil dabei angeht, ist halt, ne, dadurch, dass sie das halt durch also streng definieren, was für Parameter sie erwarten und dann halt auch aussteigen, wenn die nicht den Typen entsprechen, haben sie ja eine zusätzliche Sicherheitsschicht irgendwie eingezogen.
Ja, das erinnert mich aber ganz stark an diese
Strong Parameters, oder?
Parameters.
Aber macht das einen Typcheck?
Ein Typcheck? Nö.
Nee, du sagst halt, was du jetzt reinhaben willst. Ja. Also du hast so eine...
Also was erlaubt ist und was genau. Irgendwie required ist und so. Also so geht es ein bisschen in die Richtung. Es macht halt keinen Typcheck.
Ja, und das war ja eine Sicherheitslücke, die letzte aber, ne?
Ja.
Dass du davon ausgehst, da kommt ein String, ist ja. Aber eigentlich ein Array, was du geschickt hast.
Und ganz eklig wird es halt, wenn du... Das letzte Mal so ein bisschen API-Endpunkt gebaut, wo halt so ein bisschen komplexer verschachtelt dann auch Attribute zu schicken waren und dann bist du halt auch auf selber validieren angewiesen. Ich glaube, das machen die aber auch nicht. Also du kannst nicht irgendwie genestet, also
ja,
du kannst
keinen Hash validieren. Ich habe es auch nicht ausprobiert.
Es wird, also keine Ahnung, wie oft man das dann wirklich braucht, aber wenn man es braucht, dann ist das halt echt ätzend. Dann musst du da echt selber ran.
Definitiv, ja.
Aber... Ja.
Gut. Vor allem, wenn du dann auch noch versuchst, ihr den Request aus dem Body zu holen und nicht irgendwie über Params zu übergeben. Also da ist, wenn, sobald du da in Rails dann in die Environment rein musst, um den Body auszulesen und so, das wird unschön teilweise. Vor allem, wenn der halt schon pre-passed ist, irgendwo vorher im Stack, im Rack-Stack, dann...
Ja, ja. Wahrscheinlich deine eigene Middleware einbauen, ne?
Ja.
Immer mal ein bisschen Middlewares einbauen.
Middleware sind gut.
Der so. Stack ist ja noch nicht lange genug bei Rails.
Richtig.
Ach.
Gut.
Gut.
Noch irgendwelche Sachen zu Rails?
Ich weiß
hast du noch was mitgebracht, Klaus?
Lass doch.
Lass mich mal
du sprachst verheißungsvoll von Ranting.
Ja,
Ja.
Das war ja schon hier Ruby 2,
der also Scheiße.
Was mich immer echt wieder ankotzt, ist, wir haben halt teilweise Rails-Anwendungen, da laufen dann 2, 3, 4 auf einem Server. Und dann laufen da irgendwie so 5, 6 Passenger-Prozesse und jeder mit 300 MB RAM.
Ja.
So, und dann hast du halt ganz schnell mal so einen Server voll und das ist halt echt, das in der Ruby-Welt Multithreading noch nicht angekommen ist. Vor allem, was halt so, das ist immer Prozesse.
Aber du kommst doch aus der Java-Welt.
Das ist eigentlich ziemlich gut, wenn du das alleine machst. Also, aber sobald du halt in einem Team bist, wo dann gesagt wird, ja, hier läuft ja mit Ruby. Und dann ist halt teilweise ein bisschen schwer, mal zu sagen, so, ich möchte mal ausprobieren, das und das auf JRuby zu machen. Okay. Weil wenn es dann in einem Produktionssystem auch noch irgendwie deployen muss, dann hast du eine JVM, die du warten musst und so, ist klar, dass das teilweise ein bisschen problematisch ist. Da grinst der Basch. Ist halt, also für privat nutze ich es für teilweise Sachen, da bist du dann aber halt nicht an den Constraints. Weißt du, wenn du auf Heroku rauf deployst oder so,
ja. Dann
ist es dir relativ egal, ob da Multithreaded oder Multiprozess läuft, aber wenn du halt selber die Server managst und dann
ja. Teilweise
mal eine SMS kommt, ey, Server ist am Limit.
Ja. Ist halt doof.
Ja.
Ja, ich glaube, in dem JRuby-Wiki auf GitHub gibt es ja so zum Thema Concurrency und ThreadSafe eine nette Seite.
Ja.
So ein Überblick. Und ich glaube, dass das halt auch, also dass man diese Entscheidung, glaube ich, schon sehr bewusst treffen muss. Weil
definitiv,
du bist halt, Ruby ist halt gewohnt, du kannst dir nicht mit Threads in den Fuß schießen. Es geht nicht wegen dem, wie heißt der
GVL.
Jetzt? Das ist ja der alte Name.
Nee, früher hieß er GIL, Global Interpreter Lock. Jetzt gibt es ja Interpreter, sondern die
genau.
VM, deshalb okay. Ist es das Global VM Lock.
Genau.
Okay.
Also du schaffst es ja, also weil ja de facto keine Sachen parallel laufen, kannst
ja,
du
das
dir halt
auch nicht so ganz, ne?
Gut, bis auf I-Operationen, richtig, ja. aber du hast halt nicht diese klassischen Probleme, dass du, wenn du irgendwie Sachen irgendwie inkrementierst oder so, die geshared sind, du schaffst es halt nicht mit der MRI in die üblichen Probleme reinzurennen, die du halt mit echtem Threading halt hast, ne? Und also ich bin halt auch der Meinung, so JVM-Base wird das halt, glaube ich, das wird, glaube ich, stärker kommen. So, ne? Und ich würde das halt auch gerne mal so in Produktionen ernsthafter einsetzen. Also auch gerade für so Background-Jobs und so ein Kram, ja. Wo das ja ganz cool ist. Aber man muss halt echt aufpassen, dass halt der ganze Kram, den man einsetzt, dass der wirklich thread-safe ist, dass man sich bewusst darüber ist, was man da tut, worauf man da achten muss, ne? Gegebenenfalls auch mal ein bisschen hier Java Util Concurrent oder wie dieses Package da heißt, dass man ja auch relativ cool aus JRuby halt heraus benutzen kann,
Da gibt's ja auch Gems für, ne?
Also gibt's auch Gems für, die das ein bisschen abstrahieren,
ja, genau.
Aber es ist halt, also gut, mit dem aktuellen Rails ist es ja mittlerweile eigentlich ja auch relativ cool, so was Thread Safety angeht. Das ist ja auch jetzt irgendwie
Standard
jetzt geworden. Ich glaube, die Option ist nur noch Makulatur und macht irgendwie eigentlich gar nichts mehr seit 3.2 irgendwas.
Genau. Ja. Nee, also bei 3.2 ist es noch drin. Da hat ja auf der Aloha RubyConf Aaron Patterson die Keynote gehalten. Und da hat er auch drüber geredet, so, ja, also als die Diskussion aufkam, entfernen wir dieses ThreadSafe oder machen ThreadSafe per Default an. Dann war so, ja, können wir das machen? Dann haben sie es halt mal ausprobiert und haben gemerkt, sie haben irgendwie 5, 6 etwas größere Probleme, die sie gefixt haben, und dann war es gut und es war ThreadSafe.
Ja, also genau, also so Plain Rails ist halt da schon relativ safe, ja. So. Aber es gibt dann halt natürlich tonnenweise Gems, und da muss man natürlich auch gucken, dass man halt auch keine C-Extensions da mal drin hat
das ist ja sowieso noch so eine Sache.
Alternative, also es ist natürlich schon, kann ich halt schon verstehen, warum es halt nicht einfach so ein Switch ist, den man mal eben mal so ausführt, ne?
Diese C-Extension-API ist genau so eine Sache, weißt du, es gibt ja FFI, was ja mittlerweile auch wieder auf allen Sachen läuft, wo ja auch der Afdi Grimm mit seinem, wie heißt das, Ruby Tapas, seit irgendwie 10 Folgen oder so, erzählt er da so ein bisschen, so baut man Gem mit FFI und dann komplett test-driven das Ding entwickelt, dass das noch nicht bei mehr Leuten angekommen ist. Also so hier, wie heißt das, Nukugiri ist ja schon seit Ewigkeiten zum Beispiel drauf, das machst du auf JRuby, sagst du Gem install Nukugiri und es läuft. Und sind halt dann echt so ein paar Sachen,
ja.
Warum da noch nicht auf FFI gegangen wird, verstehe ich nicht.
Jo, müssen halt Java programmieren, die Leute. Das ist vielleicht nicht
unbedingt. Nee, musst du nicht. Also FFI ist eine, wie du C-Sachen aufrufen kannst im System, C-Libraries. Wie es genau im Detail funktioniert, aber das Gem wurde halt für Robinius entwickelt, als sie eine C-API haben wollten.
Mhm.
Und dann auf JRuby geportet und auch wieder backported auf MRI. Das heißt, du kannst ein FFI-Gem überall benutzen. Und
also,
ist C.
Also es benutzt dann JNE oder wie das heißt, war in der Java-Welt.
Ne? Denk mal, ja, JNDI, ja.
JTIF Native. Nee, Java Native?
JNI, Java Native Interface.
Ah, okay.
Genau. Also den Standard gibt es auf jeden Fall, da dieses FFI-Dingsi, und da wird auch noch aktiv dran gemacht, letzter Commit vor 17 Stunden.
Mhm.
Also das ist, die haben auch so eine Liste, glaube ich, in ihrem GitHub, wo drin steht, welche Gems es alle benutzen.
Mhm.
Und die kannst du dann relativ problemlos auch auf einem...
Also ich glaube, wenn man das will, dann ist das auch durchaus machbar.
Ja,
also
definitiv.
Ja, aber ich meine, wenn ihr demnächst ganz viele kleine modulare Komponenten habt,
dann kann man das, genau, dann kann man das nämlich auch mal probieren, ja.
Dann kann man das
definitiv. Durchaus, da bin ich auch ganz froh drum.
Ja.
Weil sowas hast du auch mal schneller reportet. Weißt du, wenn du mal sagst, so, ich nehme jetzt aus einem kleinen Teil, was du dich halt mal mein Active oder mein MySQL-Gem raus und mach da ein JDBC MySQL-Adapter-Ding rein. Das hast du mal schneller ausprobiert als bei einer großen Anwendung, wo dann 10 Sachen dranhängen.
Hm. Ja.
Das stimmt. Also kleine Apps immer besser als große Apps.
Ja. 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 In der Regel stimmt das. Ja. Noch so ein bisschen Kram. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt von dir kam, Dirk, oder von mir. Dieses DebugX oder wie man das ausspricht, .com. Kennst du das, Klaus?
Nee.
Ganz lustig, es ist so ein visueller, also es gibt ja immer wieder dieses Problem, du hast irgendwie so einen regulären Ausdruck oder du hast einen String, da muss irgendwie so ein regulärer Ausdruck drüber gelegt werden. So für die 0815 Beispiele kann man dann irgendwie auswendig da hintippeln, aber wenn man es dann mal debuggen muss und dann die vierte, fünfte Matchgroup drin ist und irgendwelches Negative Look Ahead und hast nicht gesehen, da noch reinkommt, dann wird es irgendwann ein bisschen kompliziert.
Genau.
Und da gibt es halt dieses nette Tool, was muss man ein bisschen aufpassen, das ist nämlich die JavaScript Regex Engine und nicht die Ruby Regex Engine, die haben so ein paar subtile Unterschiede.
Ja.
Auf jeden Fall kann man da halt seinen regulären Ausdruck reintippen, seinen Teststring eintippen und kriegt halt visuell aufgemalt, wie dieser, also ich weiß gar nicht genau, das ist nur noch erstmal in theoretischen Informatik, wie heißt denn dieses Teil? Also
AST?
Ja, ist das ein AST? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also du siehst.
Graf.
Ja, es ist halt so ein,
okay.
Ist ein Auto. Also du kannst halt, wenn du auf die Seite gehst und dann mal so auf Beispiele klicken, dann kannst du auch so Show Me an Example klicken. Und er visualisiert halt, wie die, wie diese State Machine halt das abarbeitet. Ah, und es ist halt ganz nett, man kann dann halt so da durchscrollen an dem Slider und kann halt schauen, warum er sich halt an einer bestimmten Stelle dafür entscheidet, warum er irgendwas nicht matcht oder matcht. Also es ist für diesen Anwendungsfall für mich so das vollständigste Tool, was ich bisher so gefunden habe, was das auf der Ebene abbildet. Aber wie gesagt, Vorsicht, ist halt JavaScript und kein Ruby. Mhm. Da gehen halt manche Sachen nicht.
Also wenn ich hier die Syntax sehe, das sieht ja relativ ähnlich. Also nicht so, dass es jetzt, ist ja wahrscheinlich alles irgendwie Packel-basiert.
Achso, übrigens, da hat mich den Namen habe ich vergessen, der auf dem GST Kitchen Issues aufgemacht hat, muss gleich mal den Namen nochmal raussuchen, der hat mich auf einen Bug hingewiesen, den ich in einem regulären Ausdruck hatte. Du kannst ja in 1.9, wie hieß da die RegEx Engine jetzt nochmal, Dirk?
In 1.9?
Oniguruma.
Oniguruma?
Oniguruma und Onikono oder so ist es jetzt.
Wie auch immer. Die in 1.9. da kann man ja direkt so Assignments machen. Also du kannst ja direkt sagen, hier, diese Match Group weist die mir mal bitte eine Variable zu. Mhm. Ja? Wunderbar, nutze ich total gerne, weil das einfach viel schöner ist als so mit, gab es dann ein Match, dann nimm Match 1 und weiß das dahin und Match 2 weiß das dahin.
Meinst du dann diese Dollar, diese super Globals, aber Kontext?
Nö, das ist eine ganz normale lokale Variable, die dabei entstehen. Ist auch alles dokumentiert. Hm. Man muss ja nur aufpassen, weil sobald man, also du kannst ja den regulären Ausdruck halt auch so String Substitution machen. Und wenn du das machst, dann klappt das nicht mehr.
Ah, okay.
Dann meckert er zwar nicht mehr, aber der weist die Variable nicht mehr zu. Das ist wohl irgendwie, diese Variablenzuweisung passiert wohl beim Parsen. Also wenn er den Regex parst, dann schreibt er den wohl ein bisschen um, ja, und macht dann halt die Zuweisung halt selber. Es ist halt nicht in der Engine drin eigentlich, sondern auf einer anderen Ebene. Und das kriegt er wohl nicht mit, wenn... Also er schaltet irgendwie so einen anderen Modus. Ist auch dokumentiert, war mir nur nicht aufgefallen.
Ist das in 2.0 dann auch noch so?
Habe ich noch nicht überprüft. Ja. Aber es war auf jeden Fall einer der Bugs, die ich gefunden habe. Und darum, wo ich auch Test geschrieben habe, Dirk. Also keine Sorge, ist
Ferdinand safe. Niedermann.
Ferdinand
war das übrigens.
Niedermann heißt das, genau.
Aber diese 2.0 Engine ist ja auch irgendwie nur ein Fork und kein Rewriting. Weil die
nicht mehr gepflegt wird, ne?
Ja, irgendwie so, ja.
Das geht aber auch, die haben auch Verschleiß da, ne? Ja, auf jeden Fall ganz lustig. War mir nicht so bewusst. Muss man aufpassen.
Sehr gut. Mhm.
Können wir vielleicht sogar das Issue verlinken oder den Comment oder die Diskussion verlinken.
Ja.
Gut. Ja, das dann, keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt, hier diese Aktion hier, wir schauen mal, wie viele Concurrent Connections wir mit so einem Ruby-Server hinbekommen.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Und mit Event Machine schafft man es auf 1 Million.
Nett. Auf also welcher Maschine?
Sage ich dir gleich. Also es gibt da so ein GitHub-Repo mit README, wo so alles so, die README ist im Prinzip ein Blogpost und im Rest des Repos ist ein bisschen Code, um das halt nachzuvollziehen. Eigentlich ziemlich cool.
Okay.
Der benutzt halt das Espresso-Framework, den Rainbow-Webserver und Event Machine. Und das ist halt so eine Kiste, also wie war das nochmal? Genau, das Ziel ist halt 1 Million Concurrent Connections mit Ruby handeln. Dabei soll die App insgesamt so responsive bleiben und halt mindestens 100 Requests pro Sekunde halt verarbeiten, bei maximal 15 GB RAM, ne? Und irgendwie eine Load, was hat er gesagt hier, under 10, also eine 8-Kern-Maschine soll halt bitte unter einer Load von 10 bleiben und halt 15 GB RAM verbrauchen und soll halt mit jedem Client alle 15 Sekunden sprechen, ohne große Latenz. Ist schon ambitioniert, würde ich mal sagen. Mhm. Hätte ich auch nicht so gedacht, dass das so gut funktioniert. Und er erzählt halt so ein bisschen, dass er halt irgendwelche 1.9 Memory, also er macht es mit MRI, wenn ich es richtig, hat so ein paar Performance-Tuning-Sachen halt irgendwie, so hier Ruby Heap Min Slots und Heap Free Min und so weiter. Irgendwelche Garbage Collector und VM-Tunings da irgendwie gemacht und natürlich auch das notwendige Tuning auf Ubuntu, damit das überhaupt mit 1 Million Connections halt funktioniert. Und hat dann so ein bisschen schöne Graphen am Ende und das Fazit ist, es funktioniert und es funktioniert sogar relativ gut.
Liefert er damit auch irgendwas aus oder ist es wirklich nur so Connection abhandeln, fertig?
Nee, also die Connection bleibt ja stehen, ne? Also er hat 1 Million Connections, die stehen.
Okay.
Ne? Und
alle 15 Sekunden haut der
und
null Byte da drauf auf den Stream.
Ja, so ein Ping-Pong macht er da, glaube ich.
Okay, okay.
Ja. Also ist jetzt nicht mega viel natürlich, ne? Aber trotzdem fand ich das schon sehr eindrucksvoll irgendwie, ne? Weil das sind halt eigentlich so Sachen, die man halt ja, was weiß ich, ne? Da gibt es ja so irgendwelche Node.js-Beispiele oder gut, Erlang ist das wahrscheinlich eher langweilig, aber ja, ne? Und er hat halt irgendwie 50 EC2-Micro-Instances gebraucht, um diese Connections überhaupt alle aufzubauen.
Ich wollte gerade nämlich fragen, wie hat er denn die Connections
gegen einen Server? Ja, naja, also auf jeden Fall sieht halt doch so aus, als könnte man mit Ruby so skalieren, ne? Wie man das immer so schön. Ja. Naja, nee, auf jeden Fall kann man sich erstmal durchlesen, ist ziemlich spannend.
Cool.
Ja.
Mich mal interessieren, was er dann mit irgendwie einem Celluloid Backend statt Event Machine und einem JRuby oder Rubinius machen könnte. Also auf Rubinius gab es irgendwie ein paar Probleme, habe ich gesehen. Ich oder haben sofort die Rubinius-Leute gesagt, so, hey, wir helfen dir.
Mhm.
Wäre mal interessant, aber
ja.
Ist halt, glaube ich, komplett an Real Life so vorbei, wenn. Erstmal, aber es ist ein nettes Proof of Concept. Das war, glaube ich, auf Hacker News auch viele Comments so.
Ja, ja.
Ja, schön.
Ja, gut, aber die sind ja alle immer, ne?
Ja, ja.
Ja, ja, also ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das mit Celluloid so viel besser funktioniert.
Cool.
Aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch versucht worden ist da. Ja. I don't know. Auf jeden Fall eindrucksvoll, kann man lesen, sich ein bisschen auch inspirieren lassen, was man so machen kann mit Ruby.
Cool.
Ja, direkt anschließend, was man mit Ruby so machen könnte, total coole Seite eigentlich. Letztens hat der Bodo aufgefunden. OpenSourceRails.com. Habt ihr schon mal gesehen?
Mhm. OpenSourceRails.com.
Alles zusammengeschrieben.
Mhm. Nee, hab ich nicht gesehen.
Ist so eine Ansammlung an irgendwie allem möglichen Infrastrukturzeug. Also da ist dann was weiß ich, Refinery, Chili Project, Urbit, so die ganzen Sachen, Open-Source-Projekte, die auf Rails-Basis sind, die man so braucht, um so ein bisschen Infrastruktur zu betreiben.
Ah, okay.
GitLab, Diaspora. Und dann auch Kanban, so ein Web-Based-Chat zum Self-Hosten, was so aussieht wie, wer ist das hier, Campfire?
Mhm.
Ziemlich coole Sachen eigentlich.
Diaspora, wird das noch verwendet?
Ah, bestimmt. GitLab ist auch dabei.
Ja, genau.
Hatten wir ja schon Spree. Das kennt man ja auch. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, ja. Realtime-Chat. Ja,
Redmine. Was war das denn nochmal?
Projektmanagement und so. Dieses alte 2-3er-Projekt.
Aber da benutzt man doch jetzt Chili Project,
ja, natürlich. Allein schon, wenn man den Felix als Support hat.
Genau, genau. Hatten.
Okay.
Ja.
Interessant.
Ziemlich cool eigentlich, ja.
Ja.
Cool, ja.
Okay, da kann man dann quasi so alles einmal mitmachen.
Genau, wenn man so einen drauf Wert legt, nur Rails zu machen.
Ja.
Ja, dann, das ist ja hier doppelt drin hier, dann hat der Andi was entdeckt, ne? Ich glaube, das ist, doch, ne, das war doch der Andi, ne? Dieses,
genau.
Hier.
R-Tank.
R-Tank, spricht man das aus?
Ja, es geht auf jeden Fall um Panzer.
Ja, es geht so um dieses, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja so ein Framework um so ein Spiel drumherum, ne? Also
genau, um so ein agentenbasiertes Spiel. Also ist nicht hier, ne, mit selber rumfahren und so.
Genau.
Also, ne, kurz worum es geht. Hintergrund dazu ist, Anne und ich haben immer mal wieder die Idee gehabt, wäre eigentlich total toll, so ein Programmierspiel, ne? Du programmierst so deine Agenten, lass es Panzer sein, die fahren rum und finden sich gegenseitig und schießen sich ab auf so einer 2D-Welt, ne? Wir haben auch schon verschiedene Ansätze gemacht, das zu implementieren.
Tierisch aufwendig.
Tierisch aufwendig, genau. Ich glaube, wir beide, Basti, haben das auch schon mit Node.js gebaut. Mit HTML5 und Fuba und so. Aber oh, egal.
Cool. Ist ja so, das so CSS-Transitions.
Ja, ich glaube, es liegt so noch irgendwo auf
GitHub.
Auf GitHub
liegt aber das, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich, es ist veröffentlicht, aber naja.
Es liegt auf jeden Fall irgendwo rum. Wenn man danach sucht, dann findet man das, glaube ich,
ja,
bei
einem von uns beiden. 2 Jahre alt.
Egal, auf jeden Fall ist dieses R-Tank basiert auf der Ruby Game Engine Gozu. Da kannst du gleich kurz was zu sagen, was Gozu bedeutet, für alle, die es nicht wissen. Und da kriegt man im Grunde so ein Framework, wo man seine Agenten programmieren kann. Man kann dann irgendwelche, man kriegt dann so vorgefertigte Methoden, um irgendwie abzufragen, gib mir mal, mach mal Radar, ich will wissen, wo die anderen sind, bin ich getroffen, schieß mir den Typen ab, der Andi hat da heute auch direkt einen Pull-Request gestellt mit irgendwie mal so ein Health-Bar-Anzeigen über den Panzern. Ja, sah ganz geil aus. Mit GUI auch, irgendwie so 2D und die Panzer fahren rum. Ganz witzig.
Also es ist im Prinzip so das ganze Rahmenwerk drumherum und man kann jetzt halt hingehen und sich jetzt auf das Wesentliche beschränken. Also wie gehe ich jetzt da taktisch vor? Wie mache ich meine Steuerung? Bin ich aggressiv, defensiv?
Genau.
Ja.
Und ja, ganz cool. Sich mit seinen Agenten halt programmieren.
Es gibt ja sowas Ähnliches für Fußball, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, so mit
ja.
So, dass es in so eine ähnliche Richtung geht, wo du halt auch irgendwie so ein.
Ja, das ist also, was du meinst, ist, es gibt ja den RoboCup.
Ah ja, genau.
Und
da diese Software.
Damit man das davon, überhaupt mal testen kann, gibt es natürlich also ein sehr, sehr umfangreiches Testframe. Ja, Testframe ist das Falsche, aber so eine Sandbox, wo man seine Agenten programmieren kann und rausfinden kann, ob das alles funktioniert, bevor man das auf den Robotern ausprobiert.
Ich glaube, das ist sogar, eine echte Competition-Ebene. Also es gibt bei diesem Fußball mit Robotern gibt es halt irgendwie so 3-4 verschiedene Ebenen. Also ich habe da mal, ich hätte da mal einen Podcast zugehört, glaube ich. Und diese Software Software gegen Software spielen lassen ist, glaube ich, eine ganz normale Competition, die halt natürlich benutzt wird zum Testen für die Roboter, aber halt um halt Algorithmen auch entwickeln zu können und Algorithmen halt gegeneinander halt spielen zu lassen. Ja. Und das ist halt einfach so eine andere Liga, also so parallel zu der
Roboter oder sowas. Ja, das ist auf jeden Fall,
ja.
Wem das dieses R-Tank irgendwie zu trivial ist. Der kann sich dann ja mal an dieses.
Ich glaube, das ist auch eine ganze Ecke komplizierter mit wer was wie sehen kann und laufen
genau.
Und schießen und dribbeln und den ganzen Kram.
Und passen und irgendwie so ein Kram.
Ja, aber Fußball ist ja auch sowas für Mädchen.
Wenn Fußball einfach wäre, würde es programmieren.
Heißt. Genau. Okay.
Der war jetzt andersrum. Wenn Programmieren einfach wäre, würde es Fußball heißen, so rum.
Ja, aber das ist ja lame. Gosu ist ein koreanischer Ausdruck für einen sehr, sehr begabten Spieler.
Okay.
Das kenne ich aus
Computerspieler.
Oder grundsätzlich Spieler. Ich glaube sogar, ich kenne es jetzt halt aus dem StarCraft-Umfeld, ne? Also,
okay.
Das gab es schon ganz, 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 ganz früh wieder. Also, so Gosu halt als Level oder so als Skill-Ebene halt so wirklich jemand, der es halt richtig drauf hat, ne? So ein Spielfreak.
Okay.
Ja.
Gut,
Noch ein bisschen mehr Kram, aber ein bisschen speziellerer Kram vielleicht.
Hast du Kram mitgebracht so sonst, Klaus?
Sonst, Sonstiges.
Ach, ich heute noch ein lustiges Teil. Habt ihr das mitbekommen mit dem Film Flat UI?
Flat UI?
Ja, ist so ein bisschen Aufsatz auf Twitter Bootstrap, so alles in Flach und Buttons und so.
Okay.
Und,
nein, ich schon wieder was Neues.
Ja, das Lustige ist, du wirst nicht allzu viel finden. Weil dann gab es irgendwie so einen schönen War da, dann meinte irgendeine Designbutze, ja, das Icon gehört uns und deshalb haben sie einen DMCA-Takedown an GitHub geschickt.
Ich sehe schon, das ist offline.
Projekt rausnehmen sollen und dann gab es ein Counter-Ding und ich hätte ein paar Diskussionsdinger dazu auf dem GitHub-Issue, auf dem GitHub-Commit, wo die veröffentlichen ja ihres Takedowns, ist eine Riesendiskussion und das ist, keine Ahnung, Designer sind, glaube ich, ein bisschen. Teilweise ein bisschen sehr protektiv um ihr Zeug.
Ja, die benutzen ja diese Glyph-Icons, Twitter Bootstrap.
Ja, ja.
Und damit man die einfach verwenden kann, werden die halt gebundelt da drin und man darf sie nicht ohne verwenden.
Nee, es war eine andere Designbutze, die meinten so, ja, dieses News-Item und das sieht zu nah aus an unserem, oder wir haben auch so ein Icon mit drei Zahnrädern und das ist von uns geklaut und es ist
lame.
Ja.
Können wir einfach Font Awesome nehmen und alles ist gut.
Ja, so ungefähr, genau. Aber ist halt schade, wenn so ein ganzes Design-Ding. Also ich fand es jetzt nicht allzu gut, weil du irgendwie einen Button nicht so sehr von einem Textfeld unterscheiden konntest, weil es halt wirklich sehr gleich aussah.
Okay.
Und,
ja, aber das Spannende daran, also wenn du das jetzt mit Bootstrap vergleichst, ist ja jetzt nicht so sehr das Design, sondern halt mehr so diese Struktur und das Framework, ne?
Ja,
also,
es war halt da schon eher das Design, dass du halt sagst, du machst so ein Flat UI, was halt komplett so aussieht.
Okay. Und es strukturell basiert es dann auf Bootstrap.
Richtig,
ja?
Genau.
Ah, okay, also mehr so ein Theme für Bootstrap.
Ja, aber da war auf jeden Fall, das ist vor 2 Tagen über Hacker News gegangen und dann jetzt war es heute wieder drauf mit dem Takedown und allem möglichen. Ja,
der Klaus wird sicherlich was in den Shownotes ergänzen.
Ja, kann ich gerne.
Dass wir das dann verlinken können.
Ja.
Cool.
Ja. Sonst, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen was mit Ember gemacht, falls das interessant ist. Aber.
Ja.
Also ich finde es einen ganz schönen Ansatz teilweise, Yura Katz merkt man, dass er Framework-Ahnung hat.
Bisschen.
Und auf jeden Fall.
Erzähl doch nochmal ganz kurz,
was Ember ist.
Ja.
Ember ist ein JavaScript-Framework. Bringt halt ein Client-Framework, genau, und bringt halt MVC quasi nochmal in den Browser. Ist dann vom MVC-Zeug her ein bisschen mehr wie wirklich ein Desktop-MVC. Also nicht so, wie man es aus der Rails-Welt kennt.
Also ein bisschen wie Coco dann, oder?
Ja, das hat auf jeden Fall da sein. Es kommt ja aus Sproutcore, was ja von Apple kommt, ja, und hat schon Ähnlichkeiten da.
Sproutcore kommt nicht von Apple, das hat irgendwie das wurde bei gebaut, Apple, ja, und dann gekauft von Apple.
Genau, so rum, ja. Aber aus dem Apple-Kontext kam es jetzt im Endeffekt. Und dann
wie hieß denn nochmal dieses andere Framework, was Coco nachge...
Du meinst Objective-J und dann Cappuccino.
Cappuccino, ja.
Genau. Und die Sprache heißt Objective-J und das war dann so ein Objective-C in
Java. Die Leute haben echt Langeweile, oder?
Ja, ja, also sehr, ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben da genau. Also dass die auch mit eckigen Klammern und dem ganzen Kram, es sah echt aus wie
CoffeeScript macht doch, ist doch auch, also...
Ja, aber es lief halt ohne, dass du es irgendwie cross-compilen musstest. Du musstest ein paar JavaScript-Dateien einbinden und konntest dann diesen Code laufen lassen, ohne dass du es nochmal durch einen Backend-Compile-Step jagen musstest.
Okay.
Also,
egal, Ember.js.
Ember.js.
Genau, und Ember.js, ja, vor allem, es nimmt dir halt ziemlich viel Zeug ab. Du musst dich sehr viel Convention halten, also es müssen Sachen so genamed sein. Und, Dann hast du eigentlich so gut wie alles selber, alles macht es selber. Und wenn du dann irgendwie ein bisschen Speziallogik brauchst, zum Beispiel du willst irgendwie jetzt in dem View noch, was weiß ich, von deinem Model das und das verändern, das passiert alles automatisch. Du musst ein Handlebars-Template machen und der macht diesen gesamten Logik, also den View macht er selber und den Controller macht er selber. Und wenn du halt eigenes Zeug brauchst, dann musst du halt sagen, okay, jetzt erstelle ich mir hier ein, was auch immer, einen Post-Controller und dann erstellt er ihn nicht mehr selber und du machst dann dein Zeug da drin selber, also programmierst dein Zeug. Also es nimmt dir, wenn du dich an die Conventions hältst, nimmt es dir so wie alles ab.
Ja.
Und da hat der Jeffrey Rosenbach hat einen relativ ausführlichen Peep-Code gemacht und er meinte auch so, ja, er saß irgendwie mit Yehuda und Tom Dale saß er da, als er den gemacht hat und dann am Anfang von der Aufnahme musste er das und das noch selber schreiben und das kann jetzt allerdings dann auch das Framework automatisch machen. Release Candidate 1 von 1.0 gerade draußen, das ist noch so ein bisschen blöd, weil wenn du irgendwie bei Stack Overflow Zeug suchst, dann ist es halt zu 0.8, 0.9 sehr viel Zeug und dann passt das überhaupt nicht mehr zu dem jetzt, aber das ist mal irgendwie ein schöner Ausbruch aus der Backend-Welt, wenn du dann mal sagst, du hast halt deine Rails-Anwendung, die nur ein bisschen JSON ausliefert und dann den Rest in Ember machst.
Was ist so die Abgrenzung zu Backbone da an der Stelle?
Dass halt sehr viel mehr an diese Conventions sich gehalten werden muss.
Ja.
Und es ist, ich glaube, vollwertiger. Also, dass du halt sagen kannst, du hast wirklich so ein bisschen der Rails- vielleicht der Rails-Sinatra-Vergleich oder so. Also,
okay.
Das erwartet halt eine Menge von dir und also eine Menge Konventionen.
So dieser Vergleich mit Rails ist, glaube ich, ja ganz gut. Das ist auch sehr opinionated an vielen Stellen. Also, wie das zu benennen ist und teilweise halt auch, welches Templating man jetzt benutzen soll, also mit Handlebars und so. Ist halt so ein, also, das ist halt das, was mich halt auch an Backbone halt immer genervt hat. Das ist halt einfach so, also, es macht halt schon voll viel. Aber du musst halt jedes Mal neu überlegen, wo lege ich den Kram hin und dann hat der andere eine andere Meinung, wo der Kram hinzulegen ist und der eine will das in einer Datei haben, der andere will es in mehreren Dateien haben und so ganz, also okay. völlig, muss ich halt tausendmal Sachen
damals auch für uns gefixt haben.
Genau, einfach mal halbwegs sinnvolle, aus der Praxis irgendwie erprobte Konventionen einfach mal einsetzen. Viel das ermöglicht natürlich erst dieses ganze automatische Machen, Das ist halt irgendwie alles automatisch abgebildet. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja auch sehr modular. Also das ist trotzdem, du kannst halt trotzdem an vielen Stellen dann abweichen von dem, was du so vorgegeben bekommst. Auch so ähnlich wie Rails. Also man sieht so ein bisschen, dass
man
da...
Man sieht, woher es gekommen ist.
Das ist halt sehr, sehr stark davon inspiriert.
Okay, okay.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind auch diese Wurzeln zu dem Sproutcore da auch nicht mehr wirklich...
Das Ding ist, glaube ich, komplett neu. Also
genau, also auch so, so konzeptionell haben die sich, glaube ich, immer weiter davon weg... wegbewegt. Und ich denke auch, dass das, wenn man dann wirklich so eine komplette Anwendung bauen möchte, nicht so nur so, also ja, doch wenn du halt so eine komplette Anwendung damit bauen möchtest, dann ist das, glaube ich, so das, das Tool der Wahl.
Da gibt's ja auch ziemlich viele gute Beispiele. Zum Beispiel Travis ist komplett in Ember, die Webseite ist komplett in Ember gebaut.
Das wusste ich nicht,
ja. Komplett Open Source. Und jetzt das neue Projekt von Jeff Atwood, hier ist der Overflow-Macher, das Discourse, das neue Ruby-Forum, da ist auch das gesamte Frontend ist eine...
Er hat Forum gesagt, Dirk.
Er hat Forum gesagt.
Hab ich Forum gesagt? Oh nein. Genau, also Discourse ist auch komplett in Ember implementiert und leider, also was mich da ein bisschen, also ich hatte es mir dann mal angeschaut, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass es CoffeeScript war. Und dann kam jetzt allerdings ein Issue oder eine Diskussion auf in Discourse über Discourse, so nach dem Motto, sollten wir hier Ember oder JavaScript benutzen, und die haben sich dann
CoffeeScript oder JavaScript.
Was soll ich sagen? Ember, genau. CoffeeScript oder JavaScript benutzen, und sie haben sich sehr eindeutig für JavaScript ausgesprochen, die Community, und jetzt schreiben sie das ganze Ding in JavaScript um. Also hast du demnächst da ein schönes Ember.
Ich finde das echt lustig, wie das, dass das halt häufig häufig so zurück zu JavaScript irgendwie, also dass halt irgendjemand was in CoffeeScript irgendwie anfängt und dann irgendwie kommen halt irgendwie andere dazu, auch gerade in der Open-Source-Welt, also mir fallen halt so ein paar NPM-Pakete ein, die irgendwie in CoffeeScript gestartet sind und dann man sich dann doch anders überlegt hat oder andere Maintainer dazugekommen ist und dann irgendwie man dann erstmal angefangen hat, das nach JavaScript wieder zurück zu portieren, weil das irgendwie zu viele Probleme gemacht hat an einigen Stellen. Wobei, da muss man jetzt sagen, CoffeeScript 1.6, jetzt endlich mal mit SourceMap, was irgendwie seit 2 Jahren oder so versprochen ist, oder anderthalb, ich weiß nicht mehr so genau, auf jeden Fall schon eine ganze Weile, ist jetzt endlich mal drin. Also diese SourceMap, diese Files, die halt Referenzen enthalten, wo bestimmte Sachen wieder zu finden sind im CoffeeScript, damit man halt nicht, wenn man irgendwie jetzt vor allem in Node irgendwie unterwegs ist, man einen Stacktrace bekommt und da steht jetzt irgendwie blablabla.coffee Zeile 12, hat aber überhaupt nichts mit dem CoffeeScript in der Zeile 12 zu tun, was also da so halt passiert ist.
Auch mal verwenden kann,
so dass man es halt verwenden kann. Ja. Genau, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz so Drop-in, so in Node. Man muss irgendwas anderes noch dazu laden. Habe ich mir aber noch nicht näher angeschaut.
Können die Browser das eigentlich?
Chrome kann das und ein paar andere. Ich glaube sogar WebKit kann das. Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Es geht ja eher in die Minification-Richtung, ne? Dass du irgendwie da auch bei einem Obfuscation oder Minification da.
Also beim Entwickeln ja trotzdem. Also das ist ja auch klar, also ein einzelnes JS-File, aber es ist halt trotzdem noch.
Also wenn du die, nicht Obfuscation, sondern wenn du die zusammen konkateniert hast, meinst, dass du das halt wieder zurückmappen kannst.
Ja.
Ja.
Apropos Browser, Opera
hat
gesagt, wir schmeißen unsere eigene Engine raus und nehmen WebKit und V8. Finde ich auch.
Dauert ja nicht mehr lange, bis dann vielleicht dann auch so ein anderer großer Konzern aus den USA da vielleicht dann.
Wobei ich ja ehrlich sagen muss,
was meinst du? Die nur kein 64-Bit können?
Wie können kein
64-Bit? Das ist Firefox, oder?
Ja, das war Firefox.
Genau. Firefox sagt, auf Windows unterstützen wir kein 64-Bit.
Machen wir nicht. Der Zug ist abgefahren. Ja. Wir warten auf das
nächste. Das sitzen die aus, oder was?
Ja, das sitzen die aus.
Aber die haben noch nicht mal eine Retina-Version. Das ist unfassbar.
Ich habe den auch gar nicht mehr installiert im Browser aus Protest.
Komischerweise auf Windows machen sie es nicht und auf Mac und Linux haben sie
viel. Ja, es macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, wir sind raus. Nee, ich meinte tatsächlich IE. Also ich habe ehrlich gesagt gerade eben überhaupt nicht mehr Firefox auf dem Radar gehabt.
Also ich muss ja ehrlich sagen, also ich hatte, als ich da zum Beispiel die Putt-Putt Facebook-App gemacht habe, halt schön auf meinem Chrome entwickelt, immer mal auf dem Mac, auf Safari mal rüber geschaut. Und dann irgendwann hieß es so, wir finalisieren das Ding jetzt und wir unterstützen halt auch noch den IE ab Version 7 bei Putt-Putt, aber Version 8 unterstützt Facebook nur noch, das heißt, ich musste nur mit IE ab 8 testen und 8 ging noch so, aber 9 und 10 haben überhaupt, da musste ich nichts ändern. Die haben mein quasi valides JavaScript-HTML-Zeug mit CSS und Selektoren und was auch immer sauber gefressen. Also IE 10.
Gott sei Dank.
da haben sie mal wieder ein bisschen was richtig gemacht bei der Engine. Und ich glaube, so ein bisschen.
Wir haben auch viel aufzuholen, ne?
Ja, also, ja.
Du hast jetzt tatsächlich hier in die Shownotes geschrieben, Browser War zu Ende, ja? Das lässt du so hier stehen, okay.
Ja, also ich denke so langsam, also ich finde auch so gerade mit IE9 und also 9, ich glaube 8 sogar schon, haben sie ja da stark angefangen. Ja. Vor allem ist halt mit dem IE10 merkt man doch schon so langsam, dass man, dass halt dieses, wir machen da unsere eigenen Extensions so, das ist eigentlich zu Ende. Also es geht ganz stark in die Richtung. Es gibt irgendwelche W3C Proposals oder welchem Zustand auch immer diese Recommendations irgendwie sind.
Ja.
Und dann hat sich halt eingebürgert, halt diese gepräfixten Features dann erstmal da in dem CSS und so weiter halt einzubauen.
Das hat Opera ja auch schon angenommen, ne? Die haben ja schon Webkit-Border-Radius hat Opera gemacht.
Also dieses,
schon länger.
Also okay. Aber das ist mittlerweile so irgendwie so Usos, dass das irgendwie alle machen. Ja. Das ist irgendwie, schon Standard und ihr macht das ja jetzt mittlerweile auch. Und ja, also es ist halt irgendwie wenig Tendenz irgendwie zu erkennen, wie sie es halt früher gemacht haben mit Gott weiß was für eigenen Tags und Extensions, ja. Das ist irgendwie vorbei. Also es ist so, HTML5 ist da, irgendwie das neue ECMAScript ist irgendwie um die Ecke, da stehen alle irgendwie dahinter. Wie das auch mit neuen Proposals funktioniert, ist irgendwie Konsens mehr oder weniger, wie das integriert wird. Auch die Sachen, die noch nicht verabschiedet sind und deswegen...
Weißt du, sieht gut aus.
Es wird, glaube ich, immer besser, was das angeht.
Ja, unter diesen Post, also auch mal wieder, ich lese zu viel Hacker-News, da haben viele Leute so, jetzt sind wir wieder zurück bei den Zeiten, wo irgendwie 90% eine Engine sind. Und das wird wieder voll schrecklich, weil Google bestimmt dann alles und dann irgendwie 1000 Leute darauf so, ey, Alter, es ist Open Source. Du kannst, wenn du ein Problem damit hast, ja. Fix es selber. Und
also Google und Apple, ne? Also WebKit
ist ja und Opera schickt jetzt auch seine Engine-Developer mit in das WebKit-Konsortium. Ja,
also ich glaube, das ist, also dieses WebKit-Konstrukt ist halt gut, das ist natürlich, also es ist auf jeden Fall deutlich besser als früher, wo es halt irgendwie nicht offen war, ja. Wo irgendwie ein Unternehmen gesagt hat, wir müssen da jetzt irgendwelche unsere Web-Exchange-Portal, schieß mich tot, Enterprise Software da unterstützen. Deswegen bauen wir da jetzt noch irgendwas ein oder so. Das ist einfach, da sind, glaube ich, ausreichend große Unternehmen drin, die da ordentlich Kohle und Power reinstecken. Ja. Und ich glaube, die können sich da auch nichts mehr groß irgendwie erlauben, also da irgendwie ihr eigenes Ding zu machen. Deswegen denke ich, ist da WebKit auf jeden Fall eine super Basis. Ob es dann jetzt V8 oder was anderes ist, mir dann eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, das Rendering ist schon mal straightforward.
Weniger Gedanken machen.
Ja, und es ist einfach billiger, Apps zu entwickeln, ne? Also diese blöde, ich muss hier bis auf EE runter, runter irgendwie da Support machen und so, das sollte dann hoffentlich dann sich in den nächsten paar Jahren halt immer angenehmer gestalten, weil die dann hoffentlich irgendwann mal ihr XP abschalten und dann...
was ja dann auch sagen soll, ich wahrscheinlich zu einfach umfangreicheren Apps und größeren Apps im Webbrowser dann führt. Ne?
Ja. Du musst halt keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, genau. Wenn du dir die Microsoft-Seite auf dem IE6 anguckst, hast du auch Spaß jetzt im Moment.
Ja.
Die sind ja selber tot. Ja. Wird nicht mehr supported. Und
ja, Zeit wird's. Also
ja, ja.
Boah.
Ich glaube, da ärgern sie sich auch mittlerweile selber drüber. Also,
dass sie so lange haben am Leben lassen.
Genau, ja, ja.
Naja, gut. Frontend-Kram. Können wir bitte abhaken jetzt.
Können wir das Frontend jetzt abhaken, ja.
Sehr gut. Kommen wir mal zu den richtig spannenden Sachen, oder?
Gehen wir ganz hinten.
Findet ihr das echt so böse? Ich habe da echt mal wieder Bock drauf. Also ich habe jetzt ein großes, dickes Backend-Projekt gemacht. Jetzt steht das nächste an, danach steht noch eins an und dann hätte ich echt mal wieder Bock auf App oder JavaScript und HTML-Zeug und
Also hier sind noch 2 bzw. 3 Plätze frei. Frontender sind hier gerne gesehen.
Ja, ich glaube, das ist überhaupt das allererste Mal, dass wir das Homeoffice erwähnen.
Das allererste Mal, dass
wir das Homeoffice erwähnen. Ich glaube schon, es steht ja auf der Seite drauf, dass wir hier aufnehmen.
Oh, uns plagen.
Ja, vielleicht.
Verdient hättest du es. Ich finde das Office so geil.
Ja, also, um das kurz auszuführen, es gibt das Homeoffice Cologne. Das ist das alte Büro der Galaxy Cats gegenüber vom Blue Shell. Und wir haben noch 3 Plätze frei. Das bedeutet, ihr kriegt 2 Meter Schreibtisch, geile Beleuchtung, all-inclusive, was irgendwie Getränke angeht und geilen Kaffee.
Und vor allem gute Getränke.
Bei dem Kaffee legen wir besonders Wert drauf natürlich.
Genau. Und 100 Mbit
Glasfaser von NetCologne und aller ganze Pipapo, gute Lage, ruhig, weil hinten raus zum Hof.
Ja.
Ja, wenn ihr Freelancer seid, also wir sind eigentlich nur Devs, aber wenn ihr aus einem anderen Bereich kommt und nicht viel telefoniert, weil es ein offenes Büro, kommt doch gerne mal vorbei.
Genau.
Plätze haben wir noch.
Ja, Bilder und so weiter auf der Webseite verlinken wir noch.
Aber hier nicht, dass euch jetzt die Coworker hier den Laden einlaufen, ne?
Ja, also genau, es ist kein Coworking-Space, weil wir haben nicht die Leute, die irgendwie aufschließen, zuschließen und sich drum kümmern.
Und wir haben auch keine Lust darauf.
Ja, es ist halt, also wir sind auch keine also sehen uns nicht als Konkurrenz und sind auch, glaube ich, keine Konkurrenz für Coworking-Spaces wie irgendwie Bottmühle, die neue vom Koboko.
Oder das Beta-Haus.
Oder das Beta-Haus oder der
das Startplatz. Das Beta-Haus ist doch tot.
Ja, okay. Naja. Wollen wir nicht drüber sprechen.
Nee, es ist mehr so eine klassische Bürogemeinschaft, genau, würde ich sagen. Ne?
Genau, also wenn ihr langfristig hier sein wollt, so ab einem Monat, würde ich mal sagen, das wäre so das Minimum, das absolute, gern gesehen.
Jo.
Und für Coworking gibt es halt genügend andere geile Möglichkeiten in Köln, von auch preislich von bis und auch ausrichtungsmäßig von bis.
Ja.
Ja, ja. Gut, also wenn du Frontend machen möchtest, Klaus, ne, wir freuen uns auf Frontend.
Ich bin sehr glücklich in meinem aktuellen Job.
Ja, nee, also, man kann es ja mal versuchen.
Keine Ahnung, Basti ist überhaupt nicht so Frontend-Freund. Ich mache das dann zwischendurch schon mal, aber bin ja nicht ganz so verloren vielleicht. Aber im Grunde, Backend-Projekte, ich brauche nichts anderes.
Also ich brauche dann auch noch meinen Designer, der mir das baut. Also wenn ich irgendwie eine GUI dann mal mache, jetzt zum Beispiel von unserem letzten Projekt, wo dann die Redaktion von uns auch mal drauf gucken muss, die dann so zu viel Techniker-GUI und zu viel Daten und was auch immer. Weißt du, ich finde das geil, wenn ich da die Daten durchlaufen sehe und da das und alles aktuell gehalten und so und die gucken halt drauf und da passiert viel zu viel. Ja. Und dann, Technikerproblem, ne?
Ja, okay. Klar. Aber grundsätzlich sowas wie Emma.js ist natürlich, wenn man sich das mal anguckt, man kann wahrscheinlich auch das eine oder andere als Inspiration nochmal mitnehmen für andere Sachen. Ne? Also ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, über den Tellerrand zu schauen und links und aber hauptsächlich in Frontend-Projekten arbeiten, ja, muss ich nicht unbedingt.
So. Backend. Das nächste hat jetzt erstmal überhaupt gar nichts mehr mit Frontend zu tun.
Da gibt es ein Frontend aber für.
Ja, ja.
Also wir kommen jetzt zu DevOps-Themen.
Ja, DevOps-Themen.
Und ich weiß nicht, wie macht ihr eure Server, Klaus?
Wir haben einen Server-Admin, der sich um die Sache kümmert, also automatisiert. Also es ist, ich glaube, der Basch wird mich jetzt schlagen, wenn ich sagen würde, es ist zu klein oder zu überschaubar.
Nee, nicht nur der Basch muss dich schlagen.
Es wird halt im Moment nicht gemacht. Also es wird provisioniert durch so das, was drauf muss drauf.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall jemand da, der sauber drüber guckt und die Dinge aktuell hält und der das auch nur hauptberuflich macht.
Mhm. Ja, also
immerhin.
Das ist ja schon mal was. Ne?
Das genau. Ist schon mal nicht sehr
schlecht. Ja, Basti und ich sind ja beide Fans von Chef.
Ich auch.
Ja, der Klaus auch. Und wer mit Chef arbeitet und sein Kram bei Amazon liegen hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass es jetzt Opsworks gibt. Das war vorher Scalarium.
Von Peritor.
Genau.
Die wurden gekauft vielleicht auch noch vor einem halben Jahr oder so.
Ja, genau. Vielleicht auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die Jungs. Ja. Die ist schon eine ganz geile Nummer, dass ein deutsches Unternehmen da irgendwie auf der Ebene bei Amazon aufgeht.
Schon da kann ich jetzt wieder einen Rant ansetzen.
Kannst du gleich machen. Ja, kannst du gleich machen.
Ja, im Grunde ist das ein Frontend über Chef und das so ein bisschen irgendwie vereinfacht an vielen Stellen. Man kann sich das irgendwie so Stacks und dann gibt's Layer, ne? Wie war das? Und dann
ich habe die Terminologie noch nicht ganz.
Kann dann irgendwelche Stacks zusammenbauen und da gibt es dann irgendwie einen Datenbank-Layer, einen App-Layer und dann kann man auf diese Stacks Apps deployen. Ja, und das nimmt halt ziemlich viel auch von dem ganzen EC2-Kram ab und vereinfacht da viel. Da gibt es auch ein ganz geiles 5-Minuten-Video, was wir noch verlinken können.
Getting started with OpsWork.
Genau, das sieht ziemlich cool aus und ja, wer mit Chef arbeitet oder sowieso schon mit Chef arbeitet.
Nicht erschrecken, in dem Video wird eine PHP-App aufgesetzt. Aber das Grundprinzip ist trotzdem extrem beeindruckend. Also auch vor allem diese Cloud-Awareness, dass er da irgendwie sagt, da hätte ich jetzt gerne mal 3 Instanzen als App-Server und Datenbank-Server und
sorgt dafür, dass das innerhalb den Verfügbarkeitszonen verteilt ist.
Und das richtig Geile ist halt, das ist halt keine große Magic oder so, sondern das sind alles Chef-Rezepte, die alle Cookbooks und Rezepte, die alle auch auf GitHub liegen.
Genau.
Also AWS GitHub-Account gibt es halt jetzt tonnenweise Cookbooks. Ja, also das ist, glaube ich, sowohl für die Leute, die AWS einsetzen und an Provisioning und Automatisierung interessiert sind, was man sowieso sein sollte, wenn man auf der Cloud sitzt, ist das halt, glaube ich, genial. Also
ja, und für alle, die so Chef einsetzen.
Es ist halt für Umme, ne? Es kostet halt gar nichts. Das Ops-Work kostet nur null. Also es ist halt einfach, du lässt halt deine Server halt laufen und Ops-Work selber ist halt frei.
Ach echt?
Ja.
Kostet das habe ich gar nicht gar so verstanden. Das ist natürlich extrem geil.
Genau.
Ja, aber auch so Leute, die einfach Chef ohne EC2 oder so machen, die Cookbooks kann man sich ja trotzdem ziehen.
Das ist sicherlich auch für Chef insgesamt, für die ganze Chef-Community sicherlich.
Glaub ja immer noch, dass der kurz zuvor releasede neue Chef-Server auf Erlang-Basis damit zusammenhängt.
Möglicherweise, ja.
Das war aber auch mal Zeit, dass das passiert.
Das war ja noch ein MERP-Projekt.
Genau, und das ist jetzt auch. Also das ganze Chef-Projekt wird da sicherlich.
Ich weiß auch nicht, wie Opscode das so lange geschafft hat. Nee, Opscode? Doch, Opscode.
Ja, Opscode,
genau. Opscode das so lange geschafft hat, da Hosted Chef zu machen, weil dieses Teil ist ja, der ständig irgendwelche Probleme.
Ja.
Das ist ja nur am Abkacken. Du musst ja, haben wir nicht da bei AdLock mittlerweile irgendein Skript, dass das Teil manchmal neu startet?
Genau. Ja, so ein Monet-Ding, ne? Das guckt halt und putet
dir. Also ganz, ganz schrecklich. Also ich frage mich wirklich, wie man da ernsthaft Hosting für machen kann. Und also dieser Rewrite von dem Chef-Server vor allem, da war ja wohl allerhöchste.
Ja, und das lässt sich jetzt extrem einfach installieren. Ne? Man ist also okay. Package, installiert man, fährt hoch.
Fertig.
Reds Frontend, Erlang Backend.
Ja,
läuft.
Cool. In dem Zusammenhang, was da sicherlich auch ganz, also zumindest für mich relativ überraschend war, dass Facebook ihren Webtier, also die ganzen Frontend-Server diesmal mit Chef jetzt provisioniert.
Oh, cool.
Und das sind sicherlich auch nochmal so ein paar hundert Maschinen, die dann jetzt nochmal mehr so mit Chef im großen Stil irgendwie betrieben werden. Da gab es so ein auf InfoQ kommen, so ein kleinen Artikel dazu, dass sie das machen. Und so insgesamt denke ich mal, ganz cool. Also ja, auf jeden Fall eine Menge in Bewegung und wie gesagt, ich hoffe, dass da auch eine Menge Positives dann für Chef insgesamt bei rauskommt.
Und auch eins der großen Mankos von Chef-Dokumentation ist in letzter Zeit, verbessert sich da einiges. Also
ja, habe ich noch nicht gemerkt. Also
Parallel-Dokumentationsprojekt unter docs.opscode.com.
Ah ja, richtig.
Das ist viel aufgeräumter, übersichtlicher und da wird auch stark dran gearbeitet.
Ja.
Aber der Klaus wollte noch ranten.
Nee, wo du gerade eben sagtest, so herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde das teilweise echt so Start-up-deutsche Szene. Das ist, glaube ich, da könnte man einen kilometerlangen Blogpost drüber machen. So, ich habe als irgendwie Tribe, Yelp hat Tribe gekauft, war doch vor ein paar Monaten und durch das ganze Internet ging, hey, herzlichen Glückwunsch und so, quasi das naja, Copycat will ich mal jetzt nicht so sagen, aber schon sowas in der Art, vom Original gekauft wird und dann beglückwünscht, großartig wird von der ganzen Startup-Szene. So, ey, du hast es geschafft.
Ja.
Ist das die große Intention, was zu machen, was zu kopieren und irgendwann vom Original geschluckt zu werden? Samba haben ja genauso angefangen.
Ganz, das ist ganz, ganz häufig, glaube ich, die primäre Intention. Ne? Also es gibt vieles, vor allem Copycats, die da einfach irgendwie... Ja, dahin gehen und das mehr oder weniger eins zu eins nachbauen und aus mehreren Gründen. Ne? Also manchmal gibt es ja einfach noch keinen Markt in Deutschland, so weil Rechtslage oder sonst irgendwas. Ne?
Ja, genau.
Und manchmal ist es dann einfach so just another thing.
Ja, also ich glaube auch bei Copycats ist halt offensichtlich, ne? Wenn man irgendwann gekauft wird, ist cool.
Aber also Scalarium
ist definitiv war auf jeden Fall originär, ja. Nur was mich halt bei Scalarium, ich habe es bei ein, zwei Projekten eingesetzt, weil der Kunde das halt im Einsatz hatte, was ich halt, ich habe halt nur nie verstanden, also ich habe deren Preismodell halt nicht nachvollziehen können. Das war halt so ein, zahlt halt so oder zahlt es damals irgendwie so ein paar Prozent, 10 oder so, von deiner Maschinenstunde nochmal an Scalarium. Und das ist halt was halt erstmal irgendwie in keinem Zusammenhang mit dem Dienst steht, den du dahinter hast. Also ne, wenn es halt so um Configuration Management und Provisioning und sowas geht. Und das geliert halt einfach auch nicht. Also das ist halt, das wird halt irgendwann so absurd teuer, dass du dir, wenn du halt weißt, das basiert halt auf Chef und das ist halt, du musst halt trotzdem deine Chefrezepte schreiben, dann hast du halt ganz, ganz schnell so viel Geld an Scalarium bezahlt, wie für ein, zwei Leute, die Vollzeit nichts anderes machen, als Chef-Server zu betreiben.
Ja. Und so.
Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und so macht das halt absolut Sinn.
Ist halt perfekt, ne?
hat Amazon ganz gut einkaufen.
Ja. Ich glaube, das ist ja auch echt schwer, so für Webdienste so teilweise ein Pricing zu machen. So nach was würdest du es bei Stellario machen? Ne?
Also, keine Ahnung.
Ja. Ist ja auch bei Travis zum Beispiel, fand ich ja, die haben es mal krass gemacht, so ja, $129 flat quasi.
Ja, aber das ist, finde ich jetzt mal kurz über Travis auch so, dass die Preise standen irgendwo mal in dem Blog, ne? Es gibt ja noch keine offizielle Pricing, ne? Weil
TravisPro.com müssen,
ja, ist ja stehen, ist doch immer noch diese Landingpage-Seite da, diese
Travis-CI.
Sagt mal Bescheid, wenn es fertig ist. Ich glaube, das ist, oder? Täusche ich mich da? Ich habe aber auch irgendwas mit diesen 100 irgendwas, oder zwei Pakete, irgendwie 100 irgendwas und 200 irgendwas. Irgendwie das so.
Sind wie viele Concurrent Builds du bekommst.
Genau, und also das finde ich halt, eigentlich ist das auch das einzige Sinnvolle, was du machen kannst, da in der Ecke. Ne? Also, ja.
Ja. ist auf jeden Fall,
Wir sprengen schon wieder sämtliche Zeitrekorde.
Jetzt kannst du doch nicht einfach so hier rumhüpfen.
Ich?
Ja, ich wollte, also bei $129 bei Travis oder Euro ist halt auch, lohnt sich halt, ne? Da bezahlt halt niemand den ganzen Monat für, der dein CI pflegt.
Nee. Ja. Passt also halt. Wenn du das gut einsetzen kannst bei dem Kontext, dann ist das halt geschenkt.
Ja.
Mit der ganzen Integration und so, ja.
Gut, dann noch ganz kurz was im Bereich DevOps und Unicorn und Rails Hosting. Mhm. Haben wir jetzt die letzten Tage bei AdCloud der neue DevOps, Tim Buchwald, auch ein Hörer der ersten Stunde sozusagen, der uns auf die, glaube ich, auf die IPv6-Probleme unter anderem hingewiesen hat. Ne, die
wir am Anfang, einer der wenigen.
Genau. Der hat auf jeden Fall jetzt ganz cool ein bisschen optimiert. Und zwar statt Nginx, was man ja oft so irgendwie vor die Unicorns klemmt, einfach die Unicorns nach außen quatschen lassen auf, keine Ahnung, Port, schlag mich tot, und dann die Load Balancer als HA-Proxys, die direkt mit den Unicorns reden, was ich ziemlich cool finde, weil, also er kennt halt HA-Proxy super und es ist ja auch irgendwie der bessere Load Balancer, so wie ich das jetzt letztes Mal recherchiert. Genaue Informationen habe ich nicht, aber das letzte, was wohl noch gefehlt hat, um komplett als Nginx-Ersatz durchzugehen, war halt SSL-Support in HA-Proxy, der ist wohl jetzt drin. Und dadurch fallen halt irgendwie direkt irgendwie einen Haufen Systeme weg, die du irgendwie monitoren musst, ne? Also irgendwie so ein Nginx-Zeug auf deinem eigentlichen Prozess, und das ist ganz cool.
Und die Assets liefert dann auch der Unicorn mit aus? Oder liegen ganz extern?
Naja, das ist, sind nur Backend-Systeme,
so, die haben keine Assets. Ich wollte gerade sagen, also wenn du sowas halt machen möchtest, dann hast du eigentlich, also in allen Stacks, die ich bisher so gelesen habe, die andere benutzen, ist halt immer noch Nginx dabei für Statics.
Ja, genau.
Weil also da einfach ein geiler Webserver ist.
Klar, das
ist halt ein schlechter Proxy, aber ein geiler
Webserver. Genau, also was man dazu sagen muss, das sind nur Backend-Systeme. Die machen keinen Frontend-Kram, es ist nur JSON-APIs und so Kram. Also klar, wenn man jetzt Statics hat, dann tritt das sicherlich nicht so zu.
Ja, oder halt die auf dem CDN raus.
Ja, genau, oder irgendwie anders weg. Ne? Das geht natürlich dann auch. Ja, das noch so als Ergänzung dazu.
Jo.
Dann noch so ein paar, kurz vor Ende, noch so ein paar Sachen. Für alle, die sich für iOS-Entwicklung interessieren und möglicherweise Mobile Macs hören, es gibt von Roddy bei der Unsoversity. Unsoversity, das ist die Universität des Unsoversums. Auch eine Ansammlung von hervorragenden Podcasts. Ja. Gibt es einen 8-Stunden-Workshop mit Roddy über iOS für Quereinsteiger. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist ganz, ganz cool, weil der Roddy, glaube ich, ein ganz kompetenter Entwickler ist.
Ja, und
ein
cooler Typ.
Genau, und cooler Typ sowieso. Braut Bier.
Machen wir auch noch.
Ja, und jetzt erschließen sich so gerade aus diesem ganzen Tim Pritlove-Universum, dass sie alles zusammengehört. Du hast ja den CAE und der immer bei Mobile Max und jetzt, das ist ja alles okay.
Ja. Und auf einmal wird's klar.
Genau.
Und dann noch ein ganz interessanter Artikel von Spotify über Boring Technologies, so ein bisschen im Zusammenhang Best Tool for the Job. Das ist, also die benutzen halt einfach so abgehangene Software, unter
Java.
Anderem, keine Ahnung, aber die benutzen vor allen Dingen Postgres und DNS, um ihre Service-Lookups zu machen, was ich extrem geil fand.
Das habe ich gesehen.
Und da ging es halt so ein bisschen darum, dieses Best Tool for the Job, neue Technologien, und die haben halt gesagt, Best Tool for the Job, schön, aber wichtig ist halt, ich habe keinen Bock, mich mit dem Zeug auseinanderzusetzen. Ne? Wenn ich andauernd irgendwie mit dem Tool selber mich beschäftigen muss, dann stört mich das halt in der Arbeit. Und ich brauche Software, die die halt stabil läuft einfach. Und wenn ich dann deswegen so ein bisschen links und rechts vielleicht nicht ganz das optimale Tool habe, dafür aber im Betrieb super stabil bin, ist das halt.
Das heißt, wenn der Sysadmin sagt, ich kann Bash, scheiß auf Chef, so als neumodige Technologie, wo ich mich viel mit beschäftigen muss?
Nee, das ist ja...
Das ist was anderes.
Ja, ja. Ja, Bash ist ja nicht Provisionierung.
Ja, oder...
Wenn du jemanden Tickle hast, der das gut kann, provisionieren mit Bash, müssen wir ein Framework drumherum bauen.
Nein.
Ich erinnere nur an das 25.000 Zeilen Bildskript, ne?
Ja, das habe ich mir dann, als ich gehört habe, auch mal angeschaut. Das war sehr...
Diese Anekdoten in dem Code hier, Rest in Peace und so, weil irgendwie schon verstorben. Naja, nee, okay. Also ich habe da auch mal drüber geskimmt, auch gerade so diesen DNS-Records, Text-Records benutzen, um Lookups zu machen. Ja, ist
auf jeden Fall ein kreativer Ansatz.
Ist auf jeden Fall ein kreativer Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so machen wollen würde auf der Ebene. Gerade so bei DNS, da muss man ja tierisch aufpassen, so mit Caching und dass halt alle Komponenten im Stack da halt auch sauber mit arbeiten. Das ist ja nicht immer so hundertprozentig der Fall, aber so vom Ansatz her auf jeden Fall.
Ja, und bei denen läuft es ja anscheinend, sind irgendwie ganz zufrieden. Ja, wo sie jetzt auf Zookeeper umstellen.
Ein kleiner Laden jetzt.
Ja, genau. Ja, das nur so. Ist auf jeden Fall in dem Rahmen der Diskussion, kann man sich das mal durchlesen.
Oder das Best Tool for the Job, finde ich auch. Spotify ist ja auch definitiv eins der Best Tools for the Job. Ich glaube, ich könnte, obwohl ich bei einer Butze arbeite, wo permanent Musik läuft, ich könnte nicht mehr ohne.
Jo. Ohne Spotify? Spotify nicht.
Ja. Echt? Oh Gott.
Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, also bei dem Künstler kann halt kein Geld ankommen am Ende des Tages. Also es kann nicht funktionieren.
Es kommt mehr Geld bei jemandem, als wenn ich sein Zeug gar nicht höre.
Ja, man kann auch kaufen.
So, wenn ich, also, ja.
Ich kaufe mir keine 16 Millionen Songs, da höre ich mal kurz rein. Also, aber...
Ja, ich benutze auf jeden Fall
Spotify. Aber du hast doch auch das Problem, dass doch deine ganzen Bands da eh nicht drin sind, oder?
Dort, es geht.
Ja? War das nicht irgendwas sowas?
Ja, aber irgendwann sind mal ein paar, also irgendwie ein größeres Label ist dann wieder ausgetreten bei allen, aber... viel Kram ist drin und das absolute Totschlagargument habe ich letztens erfahren. Vielleicht gegen Spotify, man kann keine Alben oder Künstler favorisieren.
What?
Ja, richtig, das war auch meine Reaktion. Man klickt dann auf, also es gibt zwar einen Star-Button an dem Album, dann startet er alle Tracks.
Aber nicht das Album als Einheit.
Nee, nicht das Album als Einheit, was halt...
Gut, du kannst halt auf das Album klicken und sagen, mach mir aus dem Album eine Playlist, dann hast du in deiner Leiste eine Playlist drin und gut ist.
Nee, ich will sagen, hier, den Künstler finde ich geil und zeig mir davon den Kram. Und dann habe ich auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, überhaupt nochmal benutze.
Okay.
Bei mir ist das so, ich decke meinen Musikkonsum über Podcasts. Also ich hab halt so 4, 5 Musikpodcasts, wo halt so DJ-Mixe und so ein Kram halt immer als Promo und sonst irgendwie so rausgegeben werden und da sind halt mehr Stunden pro Woche, die da released werden, als ich pro Stunde höre die Woche und
Wenn man elektronische Musik hört, geht das? Oder gitarrenlastige Musik, ist das irgendwie schwierig.
Das stimmt.
Ja. Gut, kann man leider alle nicht flattern und so ein Scheiß, ne? Also du kannst halt denen nicht sagen, hier geiler Zeug, hier hast du mal Geld.
Schade.
Für die Unterhaltung.
Schade.
Gut, vielleicht hören sie ja zu, so Tieste oder so, weiß nicht.
Genau.
Wahrscheinlich.
Bestimmt unseren Geekstand.
Vielleicht bauen die einen Flatter-Button in ihren Podcast ein oder als hier Payment Enclosure und dann zeigt BitLove den schon
an. Ah, das könnte natürlich sein.
Instacast meinst du?
Nee, also wenn du auf die BitLove-Seite gehst in deinem Podcast gesagt, hier Flatter.
Also ich muss, also das ist vielleicht auch ein bisschen geekig, also, weil es ganz lustig ist, weil der Tiesto-Podcast ist halt einer der wenigen, die sich wirklich die Mühe machen, so Kapitelmarken in den Podcast einzubauen. Und dann halt, du hast halt dann so Chapters komplett mit Cover-Image, mit hier Artist, der von dem Track, der da gerade läuft und so.
Geil.
Dann machen die jede Woche, also was die da für einen Aufwand reinstecken müssen, diese eine Stunde zu produzieren.
Ja gut, das Ding wird wahrscheinlich, schmeißt du die 5 Tracks in Ableton oder die 20, dann werden sie automatisch angeglichen, du machst ein bisschen was und hast die Cover aus dem den einzelnen MP3s schon drin.
Jetzt hast du mir irgendwie nee, das sind spezielle Cover, also du siehst das halt. Das ist halt irgendwie so Künstler mit so Tiesto-Branding noch drauf und hier so wer das halt ist. Und
der hat ja auch eine eigene Spotify-App, wo du dann immer seinen aktuellen Mix und so hören kannst.
Ja,
und so.
Driften wir jetzt hier in die Musikrichtung ab.
Ja,
wenn ihr jemand von einem Musikunternehmen einladet.
Sorry, ne? Dafür haben wir eigentlich relativ wenig über Musik gesprochen.
Ja, stimmt. Ja. Events. Erstmal vergangene Event.
Genau. Wir waren letztes Wochenende bei Rails Girls Rheinland.
Yay.
Cool. Das war ganz cool. Bei InnoQ.
Ja.
Sehr, sehr netter Laden, sehr coole Leute.
Ja, hat viel Spaß gemacht. Basti und ich waren beides Coaches.
Sehr anstrengend.
War anstrengend.
Positiv anstrengend.
Ja, genau, aber positiv anstrengend auf jeden Fall. Ja. Hat sau viel Laune gemacht und ja, ich hoffe, ein paar von den Mädels kommen zu den Follow-up-Meetings.
Genau, am 18.03., also in ein paar Tagen, 10 Tagen.
In 10 Tagen, genau.
Und genau, in der Bottmühle.
Genau, in der Bottmühle. Nicht Bottfabrik, jeder, der was anderes behauptet.
Lügt.
Lügt.
Dann werde ich das Ding gleich mal bei Foursquare umbenennen.
Mach mal.
Mach das, ja.
Mal gucken, was passiert.
Gar nichts.
Ja. Gut, das schätze ich auch. Tja.
So, das war's, glaube ich. Dann, glaub ich, ja. Dann haben wir es auch mal so langsam.
Ja,
ne? Also,
oh Gott. Ich glaub,
was schon haben wir wieder, jetzt zeitlich?
Ja, schon wieder das Längste.
Wir haben alle Rekorde wieder gesprengt. Wir sind noch nicht bei den 5 Stunden Mobamax, aber...
Ja, das muss ja auch nicht
20
sein.
Ausgaben.
Die Jungs haben sich ja auch gebessert, ne?
Ja, das ist nicht mehr wieder runter.
Ja. Gut.
Ja, alles klar. Dann, vielen Dank, Klaus.
Ja,
Dankeschön, war sehr lustig.
Gerne wieder.
Und ja, bis zum nächsten Mal, ne?
Bis demnächst. Tschüss.
Ciao.